reden wir heute mal über die wichtigen Themen. Ja, es wird ein bisschen länger dauern, bis wir dazu kommen, aber wir kommen dazu, wie immer, im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Ja, manchmal sagt ja dein näheres soziales Umfeld, du laberst zu viel, aber heute sind wir nicht alleine schuldig. Ja, wir haben ein interessantes Gespräch geführt mit Leni heute, ja, und es ist kein Gelaber, sondern wir hatten uns ein Thema vorgenommen und haben sehr lange über ganz andere Dinge gesprochen.
Ja, also wir haben, da könnt ihr schon drauf freuen, wir haben heute Leni Runner, so kennen wahrscheinlich viele von euch sie auf Instagram, aber sie heißt natürlich mit vollem Namen Inga-Lena Schönborg-Heuk. Die ist bei uns heute zu Gast, die war letztes Jahr schon mal bei uns zu Gast. Ich kenne sie natürlich schon ganz, ganz lange aus unserer aktiven Zeit und wir haben uns eigentlich vorgenommen, heute über Ernährung und was das alles bedeutet oder wie man das am besten gestaltet, vielleicht auch jemand, der sportlich ist. Wir sind natürlich am Anfang erstmal mit trainingsphilosophischen Fragen abgedriftet, aber auch das ist ganz spannend geworden, das können wir schon mal vorwegnehmen. Die betreut ja nicht zuletzt auch über ihr Trainingsprogramm inzwischen sehr viele Sportlerinnen und Sportler. Ich glaube, gestartet ist es im letzten Sommer, hat sie uns erzählt. Und das ist schon sehr, sehr cool. Sie hat auch gesagt, sie hat selber im Prozess dessen ja noch viel dazugelernt. Einfach weil man natürlich mit den Menschen und den unterschiedlichen Hintergründen sehr eng im Austausch ist. Das wird auf jeden Fall spannend. Ja, das kommt nachher noch. Ansonsten haben wir eine volle Woche kann ich jetzt auch nicht sagen. Es ist eine normale Woche, die aber mit ein bisschen Reisen verbunden ist. Ich bin frisch erholt aus dem Urlaub zurückgekommen und gut, der Freitag hat mir schon direkt fast wieder den Rest gegeben. Der erste Tag, wo man wieder.
Ja, aber der erste Tag ist ja dann der harte Aufschlag, ne? Dann, wenn man wieder so in der Realität aufschlägt, ne?
Kita-Verkürzungen und hier und da und arbeiten und drunter und drüber und auch, ich meine, telefoniert mit verschiedensten Leuten bis abends um 7, glaube ich, weil es noch, sagen wir mal, kann man jetzt nicht drüber reden, aber hinter den Kulissen viel Klärungsbedarf gab. Und diese Woche bin ich in der schwäbischen Heimat mal wieder. Ich werde heute Abend, wir nehmen an einem Montag auf, einerseits weil Inga, Lena da heute Zeit hatte und wir Zeit hatten und ich die nächsten Tage ein bisschen zu tun habe. Ich bin bei Intersport in Heilbronn in der Zentrale am Dienstag, wahrscheinlich auch am Mittwoch und verbinde das natürlich mit einem Trip nach Sindelfingen und nehme unsere Tochter mit. Dann freuen sich auch Oma und Opa und natürlich unsere Kleine auch und ich kann da ein bisschen arbeiten und Barbara hat die Woche ein bisschen kann sich auf ihre Arbeit konzentrieren. Die ist am Wochenende gerannt, ja. Einer von uns hier in der Family ist ja noch nach wie vor on fire. Die ist am Wochenende in Bad Füssing gelaufen und ist da auch eine sehr, sehr gute Zeit gelaufen. Das erste Mal wieder unter 39 Minuten seit längerer Zeit auf jeden Fall. Fand ich super, muss ich echt sagen, weil die das natürlich auch alles jongliert mit Arbeiten, mit Family und dann noch hier die Motivation aufbringen kann, die ich aktuell nicht aufbringen kann, nämlich für Leistungssport. Das ist dann schon schön zu sehen, dass sich das auch in positiven Ergebnissen mündet. Und da sind ja viele Leute gelaufen. Also dieses Jahr, ich glaube, es war aber auch, ich habe mich jetzt nicht mit Bad Füssing so viel beschäftigt, weil wir wirklich im Vorfeld gesagt hatten, sie darf selber zum Wettkampf fahren. Nicht, weil ich sie nicht unterstütze, sondern weil ich gesagt habe, es ist ja manchmal auch angenehm, einfach für sich da zu sein, ohne Kind, ohne in dem Fall dann Partner. Deswegen, ich habe mich jetzt mit Bad Füssing nicht so befasst dieses Jahr, ich glaube, es war bei irgendeinem Jubiläum, 30 Jahre Jubiläum oder sowas. Und dementsprechend, weil ich habe mir doch gedacht in der Ergebnisliste, was ist da los? Also, Flo Neuschwander natürlich da gewesen, Hendrik Pfeiffer war da, seine Frau war da, ich vergesse schon die Hälfte der Namen wieder, das war wirklich fast schon das Who is Who der, nicht nur der deutschen Laufszene, ich glaube, ich habe den Namen vergessen, der tschechischen Athletin, die bei den Frauen gewonnen hat, auch eine 32er Zeit, tief, muss man auch erstmal sagen, Freunde, das ist ja krass, zumal wir hatten, also ich glaube, es waren gute Bedingungen, ich war jetzt nicht vor Ort, aber ich sag mal, Regensburg, Bad Füssing ist jetzt nicht so weit auseinander, es war frisch, es war wirklich zapfig bei uns, aber offensichtlich ja schnee- und eisfrei und war krasse Leistung dort.
Ja, Flo Neuschwander jubelnd ins Ziel gelaufen, Bestzeit gelaufen, ja, in seinem biblischen, wir reden ja nachher noch über Bestzeitverbesserung und so weiter, ja, wir reden noch über eine andere Frau, die auch mit einem sehr herausfordernden Job, so ähnlich wie deine Frau auch, auch bemerkenswerte Hinwendung zum Laufsport gefunden hat, nennen wir es mal so. Ja, könnt ihr euch wirklich darauf freuen, eine ganz spannende Geschichte. Aber ich habe natürlich Flo's Insta-Story auch gesehen, der da jubelt, aber mit einem, ich glaube, mit einem Buff oder mit zwei sogar, einer am Hals und einer über dem Kopf. Also der, für seine Verhältnisse war der dick eingepackt, würde ich sagen. Ja, weil er lebt in Incel, ja. Also come on, da ist es schon auch mal ein bisschen frischerer, ja. Aber gut, ne? Am Anfang des Jahres, was macht man? Ja, entweder Quatsch, ja, oder ich wollte euch ja noch erzählen, dass ich mich ja noch ein bisschen, also operieren klingt ja immer so groß, ja. Ich habe euch ja gesagt, dass der Eingriff an meinem Knie erfolgen muss und es wird eine Nanoskopie. Das ist ein minimalinvasiver Eingriff, der jetzt nicht mehr mit einer Arthroskopie zu vergleichen ist, weil tatsächlich seit der Erfindung der Arthroskopie, ist übrigens schon fast 100 Jahre her, die Instrumente, die dafür verwendet werden, sich nicht so groß verändert haben. Das war schon erstaunlich. Und jetzt gibt es sehr viel kleinere Instrumente. Und dann ist halt auch das Loch, was da reingemacht wird, sehr viel kleiner. In der Hoffnung, dass dann natürlich auch die Heilung entsprechend weniger Zeit in Anspruch nimmt und das Ganze dann halt glatt geht. Ja, also einmal, das ist mein Kopf, ja, das ist kein Holz, aber klingt wie Holz, ja. dass das ganz okay geht. Wenn diese Folge hier rauskommt, dann ist es schon passiert und ich erzähle euch dann nächste Woche, wie es geworden ist. Ne?
Wir drücken auf jeden Fall erstmal die Daumen, dass auch alles gut geht, aber das klingt jetzt ja erstmal, Gott sei Dank, nicht nach einem ganz großen Eingriff.
Nee, eigentlich nicht. Ne? Ich bin jetzt ja auch nur Rad gefahren und geschwommen und habe Krafttraining gemacht, um schon so ein bisschen halt muskulär vorzuarbeiten, ne? Weil man ja dann doch ein bisschen danach wieder Rekonvaleszenzzeit hat. Und ich habe halt jetzt viel weniger logischerweise Probleme, dass man schon denkt, muss das jetzt überhaupt sein? Ja, wenn man jetzt nicht irgendwie regelhaft laufen würde, wäre das tatsächlich eine Frage, ob man das überhaupt machen lassen will oder machen lassen muss. Das wäre nicht zwingend notwendig dann. Aber vielleicht will ich ja doch noch mal ein bisschen laufen. I don't know. Ne? Am Anfang des Jahres macht man ja sowieso seltsame Dinge. Wir kommen nachher noch zu Fasten. Aber vielleicht stellt sich auch der ein oder andere die Frage, wie sieht es denn eigentlich so aus mit meinem Stoffwechsel und mit meiner Nährstoffversorgung und mit zum Beispiel meiner Herzgesundheit oder mit dem Hormonspiegel? Ja, auch bei Männern eine interessante Frage, sehr interessante Frage sogar. Und dann überlegt man ja, müsste ich eigentlich mal wieder Blut abnehmen lassen? Wann habe ich eigentlich das letzte Mal Blut abnehmen lassen und untersuchen lassen? Ja, und jetzt habt ihr schon dann gleich ein Problem, ne? Zu welchem Arzt gehe ich denn überhaupt? Kriege ich denn überhaupt einen Termin und so weiter?
Hat überhaupt Bock, ein vernünftiges Blutbild
zu machen? Ja, das kommt noch dazu, ja. Aber wir haben eine Idee für euch, und zwar eine sehr gute Idee. Das ist unser Partner für die heutige Folge, neuer Partner. Und ihr wisst ja, wir schauen auch immer nach einem Benefit. Und das ist wirklich ein sehr, sehr cooler Ansatz über eine App, aber eben auch über eine sehr schnelle Terminvereinbarung und eine sehr zügige Abwicklung der Blutentnahme in einem Partnerlabor mit geschultem medizinischen Fachpersonal dauert 10 Minuten und dann seid ihr wieder raus. Und das Ganze gibt es nicht nur in meiner geschätzten Wohnheimat, sondern auch in Berlin, in Mitte und in West, in München, in Hamburg, in Frankfurt, in Düsseldorf, in Leipzig, in Nürnberg, in Wien und in Amsterdam, falls ihr da jetzt neulich noch hinfahren wolltet. Ja. Spannende Geschichte und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.
Ja, ich bin auch ganz aus dem Häuschen. Wir haben mit Aware einen neuen Partner hier im Podcast. Aware, also quasi das englische Wort für bewusst, hilft uns praktisch, einen Termin zu bekommen, um unser Blut zu analysieren. Und ich habe das natürlich als Leistungssportler früher sehr, sehr regelmäßig gemacht. Natürlich, klar, wenn du irgendwo Kader oder sowas bist, kannst du das auch am Olympiastützpunkt sehr, sehr leicht organisieren lassen. Ich muss gestehen, in der Nachkarrierephase habe ich das lange nicht mehr gemacht. Aber es schadet ja nicht, einfach auch, um mal so einen Ist-Zustand wieder zu bekommen, das von Zeit zu Zeit machen zu lassen. Jetzt ist es so, klar, wenn man jetzt über unsere Connections verfügt, kriegt man das vielleicht hier und da auch mal noch mit einem Arzt okay hin. Aber ich kenne natürlich auch genügend Geschichten und Beispiele aus dem privaten Umfeld von Menschen, die jetzt nicht diesen Background haben, dass es manchmal sehr, sehr schwierig ist, da eine vernünftige Blutuntersuchung zu bekommen, weil die Ärzte teilweise keinen Bock drauf haben oder so ein kleines Blutbild sagt halt auch nicht so viel aus. Und ich finde, dass das eine sehr, sehr coole Lösung ist, das ein bisschen zu lösen das Problem, nämlich auch mit verschiedenen Klassifizierungen an Bluttests, die zusammengestellt haben. Ich habe das für uns deshalb schon mal ausprobiert, zusammen mit Felix. Wir waren mutig und haben einfach gesagt, hey Mensch, wir laden uns die App mal runter. Die findet ihr überall in euren App-Stores übrigens. Könnt ihr euch kostenlos runterladen und da auch erstmal angucken, was gibt es da für Optionen. Aware einfach mal eingeben. Und Ralf hat die Städte schon genannt. Das wird auch zusehends weiter ausgebaut. Wir waren in Nürnberg. Für mich war Nürnberg oder München relativ egal, beides ungefähr die gleiche Entfernung. Wir haben gesagt, komm, wir machen das zusammen in Nürnberg. Und wie gesagt, es ist so, du kannst in der App dir deine Stadt aussuchen, wo du das machen möchtest. Und dann hast du die Option, verschiedene Bluttests auszuwählen sozusagen. Also da werden einfach bestimmte Biomarker dann getestet, zum Beispiel Long-Term Health oder Sport. Oder du hast schon gesagt, auch Vitamin D, Herzgesundheit, Hormontest für Mann, für Frau und noch vieles mehr. Und das Gute ist, diese Terminfindung ist super simpel und super einfach. Also das waren 3 Klicks, dann hast du den Kalender gehabt, dann hast du irgendwie ausgewählt, was weiß ich. Ich glaube, ich habe 8.10 Uhr genommen und Felix hat 8.20 Uhr genommen. Da sind wir hingefahren, die wussten direkt Bescheid und wir waren nach 10 Minuten auch wieder draußen. Und alles Weitere wird alles über die App abgewickelt, also von Bezahlung über die Blutergebnisse. Die waren bei uns ein bisschen mehr als 24 Stunden, ich würde sagen so 1,5 Tage später waren die in der App. Und die App nimmt euch auch an der Hand und erklärt euch, was dabei rauskommt und die verschiedenen Biomarker, sodass ihr die auch deuten könnt, falls ihr da nicht ganz so firm drin seid. Also mit den Tests könnt ihr über 70 Biomarker analysieren. Wie gesagt, Hormonspiegel, Herzgesundheit, Cholesterin, alles Mögliche. Und wie ich schon gesagt, Aware liefert verständliche Erklärungen zu den jeweiligen Biomarkern, informiert euch darüber, ob die Werte im Normbereich liegen oder eben nicht, gibt umsetzbare Ratschläge für euren Lebensstil oder eure Ernährung und ihr könnt die Ergebnisse in der App auch weiter ongoing verfolgen. Da gibt es dann zukünftig auch sowas, die Möglichkeit, dass ihr das quasi die verschiedenen Auswertungen übereinander legen könnt. Über den Link aware.app/go/bestzeit kommt ihr auf eine Landingpage, wo ihr mit dem Code bestzeit20 20% auf alle eure Bluttests bekommen könnt und der Rabatt ist nur in Verbindung mit unserem Code gültig, also einfach auf aware.app/go/bestzeit gehen und mit bestzeit20 könnt ihr da 20% sparen. Das ist eine wirkliche Herzensempfehlung. Wie Ralf schon gesagt hat, wir versuchen ja die Sachen für euch, also die Werbepartnerschaften auch dahingehend auszuwählen, dass das natürlich für euch einen sinnvollen Mehrwert bietet. Wir wissen, ganz viele von euch starten jetzt beispielsweise in eine Frühjahrsvorbereitung für einen Halbmarathon, für einen Marathon. Gerade da ist es wichtig, beispielsweise Vitamin D haben wir schon oft erwähnt, ist natürlich wichtig für Immunsystem, für Knochengesundheit. Ferritin ist wichtig für euren Eisenspeicherwert, also wenn der halt niedrig ist, dann könnt ihr halt schlecht Sauerstoff transportieren. Das ist nicht sonderlich hilfreich, wenn man Ausdauersport betreibt. Und um diesen potenziellen Mängeln vorzubeugen, müsstet ihr erstmal wissen, dass ihr diesen habt. Wenn ihr keinen habt, umso besser. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr sinnvolles Invest in eure Gesundheit. Und wir haben gedacht, einfacher als mit Aware geht's wirklich nicht. Deshalb checkt unsere Shownotes aus, da ist auch nochmal alles hinterlegt. Der Link zur Landingpage und unser Code für euch als Community. Freuen uns sehr auf diese Partnerschaft mit Aware.
Und dann gehen wir, glaube ich, direkt zu unserem Gast über. Ja, wir haben auch eine Menge Hinweise in diesem Gespräch versteckt. Ja, wir könnten jetzt sagen, okay, wir machen ein Hinweis-Bingo. Ja, was ihr alles mitnimmt daraus. Aber das sind so viele Dinge, die wir besprochen haben. Und ihr werdet, glaube ich, noch mal nachdenkliche Töne hören, die ihr so von Philipp auch noch nicht gehört habt. Ja, weil die Parallelen so zwischen Philipp und Leni sind ja nicht so gering, weil beide sehr leistungssportlich orientiert im Top-Bereich und so weiter. Der einzige Unterschied, Leni ist schon ein ganzes Stückchen weiter vom Ende ihrer Karriere entfernt. Und das ist spannend, dieser auch gedankliche Unterschied, die Reise, auf die ihr ja geht, in normales Leben rein. Ne? Du hast jeweils doch relativ nachdenklich ausgesehen und das hat man ja auch nicht so oft.
ja, das stimmt. Also das hat Leni mir auf jeden Fall voraus, diesen Schritt vollzogen zu haben, sich in einem neuen anderen Leben einzufinden. Offensichtlich ja, da kommen wir nachher auch drauf, neue sportliche Motivation für Ziele und für geregeltes Training gefunden zu haben. Und wir freuen uns wirklich sehr, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Es war ein bisschen schwierig im Vorfeld zu überlegen, als was stellen wir sie vor, weil einerseits ist sie wahrscheinlich für viele von draußen auch, wird sie wahrgenommen als Influencerin. Ich meine, mit 272.000 Followern kann man das wahrscheinlich auch für sich reklamieren, aber da hat sie dann auch schon deutlich gemacht, nein, das sehe ich mich jetzt so als am wenigsten eigentlich. Also sie ist erstmal studierte Sportwissenschaftlerin, ehemalige Leistungssportlerin, auch deutsche Meisterin gewesen übrigens im Halbmarathon für diejenigen, die das nicht mehr auf dem Schirm haben. Und heute ist sie eben auch als Coach tätig, hat ein eigenes Trainingsprogramm entwickelt, auch mit Impulsen für Ernährung und ein ganzheitlicher Ansatz am Ende des Tages. Und deswegen ist es einfach super spannend, mit ihr zu sprechen, auch mit ihren Erfahrungen über ihr Trainingsprogramm, was sie letzten Sommer rausgebracht hat. Und ja, freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Leni.
Ja, dann sagen wir erstmal guten Morgen, Leni. Ich weiß nicht, ob du auch so eine Frühaufsteherin bist wie Philipp, aber ich fürchte schon. Für mich ist es sehr früh. Es ist kurz nach 9 am Montagmorgen. Was ist mit euch los?
Beste Uhrzeit, oder?
Also für was?
Ich bin unfreiwillig. Für was? Ja, um mit euch diese Woche zu beginnen und über all das zu sprechen, was wirklich wichtig und schön ist. Ja, aber ich bin unfreiwillige Frühaufsteherin inzwischen durch meinen Schulkind natürlich, Philipp. Also es blüht ja auch noch.
I feel you. Also ich würde sagen, mein Biorhythmus ist, glaube ich, auch anders programmiert. Aber was will man machen? Heute Morgen habe ich eigentlich hätten wir gerade ein bisschen schwierige Situation in der Kita personell. Deswegen momentan verkürzte Zeiten. Wir können erst ab 8 quasi da starten. Das heißt, ich hätte heute eigentlich bis 6:30, wäre möglich gewesen zu schlafen. Aber um, ich glaube, 6:07, da habe ich das erste Mal aufs Handy geschaut, habe ich jemanden gehört, der wollte, dass Papa kommt. Und dann, ist man natürlich wach, ist ja klar. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das meinem Naturell entspricht, sage ich jetzt mal.
Wenn du aber jetzt die Petition einreichst, ne, dann könnte es für dich noch langen, dass um 9 Uhr die Schule anfängt. Weil das vom Biorhythmus her ja eigentlich viel besser wäre. Ne, dann stellt sich die Frage, Leni, vor der Schule laufen, nach der Schule laufen, während der Schule laufen. Ne? Also wann fängt man denn damit an? Weil das ist ja schon die erste spannende Frage.
Ja, sehr guter Punkt, das stimmt. Also ich werde es auch ganz oft gefragt, laufen am Morgen oder lieber am Abend? Ich glaube, die Antwort ist, wie leider bei ganz vielen Themen, das ist individuell total verschieden. Also es gibt manche, die sagen, ich lauf immer morgens, abends, das packe ich gar nicht. Andere sagen, boah, also vor 14 Uhr brauche ich keine Laufschuhe. Ich muss zugeben, ich bin da relativ flexibel. Ich passe mich auch dem Alltag an, was eben auch die Möglichkeiten sind. Und bevor ich gar nicht laufe, laufe ich manchmal lieber morgens 6, bevor es dann losgeht. Oder auch mal abends 20 Uhr, bevor ich eben gar nicht laufe. Und von daher lieber laufen zu einer Zeit, wo es nicht so gut passt, als ja eben mal nicht laufen zu dürfen. So ganz frei entscheidet man ja nicht mehr als Nicht-Leistungssportler, sage ich mal. Unser Leben, Philipp, gestaltete sich zwar früher ausschließlich nach dem Sport, aber so ist es halt jetzt nicht mehr. Und von daher bin ich froh und dankbar, wenn ich meine 3 bis 5 Laufeinheiten pro Woche irgendwie unterkriege. Und dann muss man da flexibel sein.
Also das müssen wir natürlich hier kurz vielleicht noch anfügen, dass Leni ja ganz bescheiden ist und so ein bisschen ihr sportliches Licht fast unter den Scheffel stellt. Weil wenn ich jetzt ihren Drive mit meinem aktuellen Drive sportlich vergleiche, dann ist ein gewisses Gefälle erkennbar, sage ich jetzt mal. Weil bei Leni sieht es zumindest, wenn man ihr auch auf Instagram folgt, ja schon noch nach einem sehr zielgerichteten, regelhaften, sinnvollen Training aus, ne, mit einem Ziel, was damit irgendwo verbunden ist, das jetzt vielleicht nicht mehr so ernst ist wie früher, aber trotzdem hat das schon noch sehr viele, ich sag mal, Parallelen zu einem organisierten Sport, wie man es als Leistungssportler gemacht hat. Trotzdem fand ich die Frage von Ralf auch aus einer anderen Perspektive spannend, weil ich mir vorstellen könnte, dass du mich gerne korrigieren, falls ich falsch liege. Also wir haben ja gewisse, insofern haben wir beide ja auch Parallelen, weil also du bist ja auch selbstständig, können wir nachher auch nochmal vertieft dazu kommen, was du eigentlich alles so machst. Und ich sag mal so, bei mir ist es zumindest so, also klar, ich liebe meine Tochter über alles und ich finde jede Sekunde schön mit ihr, aber am Ende ist es so, ich habe es gestern wieder gemerkt zum Beispiel, ich arbeite auch manchmal Wochenende, wenn es unter der Woche irgendwie schwierig ist, beziehungsweise ich war ja letzte Woche erst im Urlaub, musste ich ein paar Sachen nachholen und Barbara war am Sonntag eben in Bad Füssing laufen Und da dachte ich so, ja, easy, komm, wir spielen ein bisschen. Nebenher kann ich aber auch noch mal kurz zwei, drei Sachen aufnehmen für Insta und guck mal noch schnell durch zwei, drei E-Mails durch. Ja, also nicht mal 50% davon habe ich geschafft am Ende des Tages. Deswegen denke ich mir halt, für dich ist es bestimmt trotzdem ja auch eine wertvolle Zeit, gerade jetzt diesen Vormittag zu haben, mit dem wir, wo wir jetzt ja auch sprechen, wo die Kids irgendwie in der Schule sind. Weil das ja für dich eigentlich wahrscheinlich die Zeit ist, wo du halt ungestört arbeiten kannst. Und ich glaube jetzt an, wie soll ich sagen, an Unterbeschäftigung leidest du jetzt ja auch nicht.
Definitiv. Also deswegen, es ist ein Luxus, den wir als Selbstständige vielleicht manchmal haben können. Es ist ja immer selbst und ständig die Sache. Man könnte immer was tun. Aber ich sehe zum Glück für mich natürlich auch durch meine Arbeit auch als Influencerin irgendwo über Instagram schon auch wieder vermehrt, auch als Sportlerin. Also es ist ein Anteil meiner Arbeitszeit ist auch mein Sport. Aber ich gehe inzwischen eigentlich das Training so an, dass ich sage, 3 Trainingseinheiten pro Woche, die setze ich mir in meinen Kalender. Und das ist einmal am Dienstagvormittag, das ist ein Freitagabend. Da geht mein Sohn jetzt immer zum Leichtathletiktraining auf die Bahn. Auch wieder so ein Weg zurück in Richtung Bahntraining. Das heißt, das ist aber auch ein gemeinsamer Moment, auch mit meinem Sohn quasi. Und am Sonntag, das ist einmal quasi ein Training während der Familienzeit. Das heißt, die 3 Einheiten, die möchte ich absolvieren und alles andere drumherum ist für mich Kür. Und das finde ich eigentlich gerade ganz schön. Und es ist wirklich das erste Mal, dass ich wieder mit einer Struktur auf einen Wettkampf trainiere, eben Berliner Halbmarathon und dann Bamberger Halbmarathon Anfang Mai. Und ich habe jetzt ich habe ja auch ein bisschen früher mit dem Leistungssport aufgehört als du. Ich habe ja schon vor 13 Jahren quasi meine offiziellen Laufschuhe an den Nagel gehängt und habe jetzt die letzten Jahre gar nicht mehr nach Plan trainiert, was ich auch nicht brauchte. Aber jetzt dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, mal wieder mit etwas Struktur anzugreifen. Genau.
Also da bleiben ja immer noch diese Leistungssportler-Gene bei euch, die ihr auch nicht loswerdet, logischerweise. wie war denn, um noch mal ein bisschen die Zeit zurückzuspulen, dieser Übergang? Ja, also aus diesem strukturierten und auch ja in diesem Leistungsstreben, das findet ja 25/7 in euren Köpfen statt, ja, also aus diesem Leistungsstreben rauszukommen in ein anderes Sporttreiben. Wie war für dich der Übergang?
Ja, tatsächlich schwierig. Ich meine, ich bin damals leider unfreiwillig sehr früh aus dem Leistungssport ausgeschieden wegen einer Mittelfußverletzung, die sich sehr lange zog und dann war irgendwann die einzige richtige Konsequenz zu sagen, man, ja, beendet es jetzt erstmal. Dadurch habe ich einen relativ harten Cut gemacht, der sicherlich auch sich mental erstmal ganz schön ausgewirkt hat, dass man erstmal in ein großes Loch gefallen ist, Ziel- und zukunftssuchend irgendwie auch war. Aber ich war auch dankbar, muss ich zugeben. In mir ist in dieser Leistungssportzeit auch so ein bisschen dieser wirkliche Purpose, dieses Warum ist mir irgendwie verloren gegangen. Diese Liebe fürs Laufen durch dieses ganz strukturierte, diesen Leistungsdruck, dieses sehr... Ja, einfach, vielleicht von mir selber eben auch Kopfgemachte, das hat mir nicht gut getan. Und für mich war das eigentlich ein gutes Ende dann. Und nachdem ich das so ein bisschen verarbeitet hatte, muss ich zugeben, war das auch gut so. Und ich bin sehr dankbar, dass das Laufen immer noch ein elementarer Teil oder inzwischen natürlich auch wichtigster Teil meiner Arbeit geblieben ist. Und ja, von daher ist es jetzt eigentlich schön, auch mal wieder ein bisschen Struktur aufzubauen, ohne Druck zu haben. Also ich habe bei weitem nicht den Druck wie früher. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Philipp, aber du läufst ja eher ohne Ziel momentan, sondern einfach völlig nur nach Spaß. Willst du mal wieder ein Rennen mit Struktur machen oder ist das für dich ganz weit weg?
Hell no.
Ehrlich? Krass. Oh, also, wow. Okay. Na,
also das ist spannend, dass du das so erzählst. Das hatte ich jetzt auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das schon 13 Jahre ist. Also ich wusste natürlich, dass es damals durch Verletzungen ja am Ende keine ganz freiwillige Entscheidung am Ende war, sondern natürlich irgendwo dann... dass du das so in Kauf nehmen musstest. Vielleicht kommt das in 13 Jahren wieder. Wobei, ich muss erst mal sagen, wie alt bin ich in 13 Jahren? Verdammt!
Genau. Und wann hast du aufgehört? Du bist jetzt ja auch schon ein paar Jahre raus, oder?
Ja, es stimmt. Es stimmt schon, du hast schon recht. Es werden zum Berliner Halbmarathon werden es 2 Jahre schon. Also sind es nur noch 11 Jahre. Na, guck zum mal. 50. kann ich dann wieder anfangen. Nee. Also vielleicht kommt das wieder. Ich finde... Mit wem hatte ich nicht? Ich glaube, zum Jahresende hatte ich noch mal ein paar Podcast-Einladungen, was ich davor auch schon länger nicht mehr hatte, was ich dann auch, wenn ich die Zeit habe, gerne annehme, weil klar, unser Podcast ist cool, macht Spaß, das jede Woche zu machen, aber es ist ja dann, bin ich jetzt nicht derjenige, der Gast ist sozusagen. Und dann kommen ja manchmal doch Fragen, mit denen man nicht unbedingt rechnet, was ich aber dann ja immer spannend finde, sich damit mal auseinanderzusetzen. Da war auch so ein bisschen die Frage halt, warum fehlt mir das nicht quasi so? Oder es war so die Frage irgendwie, was denkst du, warum fehlt dir das jetzt nicht? Und dann habe ich gesagt, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube auch so ein bisschen, wie du gesagt hast, wenn man halt sehr, sehr lange Zeit, ich würde jetzt mal sagen, ich habe relativ ja spät erst mit wieder richtigem Leistungssport angefangen, also Ende U20 ja erst mal deutsche Meisterschaften wieder gemacht. Trotzdem, wenn man dann sieht, dass man es dann bis Mitte 30 so schon mit allen Höhen, aber auch vor allem den Tiefen ja mitgemacht hat, muss man sagen, das war rückblickend, schon eine relativ intensive Zeit, die einem viel gegeben hat, die aber auch, glaube ich, sehr viel von einem gefordert hat an Ressourcen, auch an Willen, sag ich jetzt mal. Weißt du, wie ich meine? Also an du brauchst ja diesen Willen, dass du das möchtest, so oft zu trainieren, so hart zu trainieren. Mhm. Und ich glaube, dass ich aktuell noch in dieser Kompensationsphase bin, dass ich nicht das Gefühl habe, ich will mich ständig irgendwie wieder so geißeln, wie man das als Leistungssportler gemacht hat, was nicht heißt, dass ich Laufen nicht genieße oder dass ich es nicht genieße, auch beispielsweise letztes Jahr sind wir beide mit Kai Pflaume gelaufen, den Halbmarathon, dass ich sowas, das kann ich schon genießen, aber das ist natürlich ganz weit weg von, naja, weißt du, das hat ja nichts damit zu tun, dass ich mich da jetzt quälen muss oder so. Trotzdem erlebt man Laufen ja dann auch auf eine andere Art und Weise, wie es halt die breite Masse wahrscheinlich erlebt, was auch cool ist. Ja, who knows, vielleicht kommt es mal oder vielleicht muss man auch ein anderes Format sich mal suchen, ein Traillauf oder sowas, wo du sagst, ja, da habe ich schon Respekt davor, da würde ich schon lieber gucken, dass ich mich auch vernünftig drauf vorbereite und nicht so, ich laufe halt einen Marathon irgendwie oder einen halben so. Das ist wahrscheinlich dann schon der Punkt. Aber was würdest du sagen, was hat bei dir den Impuls gegeben? Oder was heißt, vielleicht gab es ja auch gar keinen Impuls, vielleicht hat sich das auch wie so ein schleichender Prozess gegeben. Was hat bei dir dazu geführt, dass du gesagt hast irgendwann, ich habe Lust, mich wieder, ich sag jetzt mal, wie gesagt, es gibt ja nicht den Druck für dich. Am Ende wirst du ja nicht daran gemessen, also außer von dir selber wahrscheinlich, was du jetzt für eine Leistung erbringst. Was war für dich so der Punkt zu sagen, ich möchte aber mich wieder mehr fordern, ich möchte gucken, was kann ich gerade leisten, was ist mein Körper zu leisten imstande?
Also ich finde es mit Struktur zu trainieren irgendwie spannend, weil man etwas mehr Vergleichbarkeit hat, letztlich auch schon ein Ziel vor Augen hat. Klar, jetzt habe ich ja auch mit meinem Online-Coach gerade mich sehr intensiv mit neuen Plänen auseinandergesetzt, habe da eine Community, die auch richtig mitzieht. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe mit fast 300 Leuten, die auch sich ständig über ihr Training austauschen und natürlich auch die Pläne von mir trainieren. Und das hat mich tatsächlich auch ziemlich motiviert, einfach auch selber mal wieder mit einer Struktur was zu machen, weil ich denke, dass dieses strukturierte Training gerade für den Breitensportler wahnsinnig wichtig ist, um einfach das Laufen noch ein bisschen zielgerichteter und entsprechend aber auch richtiger in Anführungsstrichen zu machen, weil ich halt auch häufig sehe, dass dieses sehr, ach ich gehe mal hier joggen, ach ich mach mal das, häufig nicht zielorientiert ist und die Leute sich eher viel mehr Zeit aufwenden fürs Laufen, als wenn sie mehr Struktur hätten, vielseitiger trainieren und letztlich auch gesünder trainieren als ohne Struktur. Und das hat mich motiviert, einfach mal wieder selber auch zu gucken. Ich mache jetzt auch eine Leistungsdiagnostik Mitte Februar, cool, um auch mal wieder so einen Status Quo zu kennen. Ich meine, früher haben wir das immer gemacht, ja. Auch das Thema, ich meine, jetzt bin ich auch nicht mehr 25, sondern Ende 30. Auch da, ab 35 mal einen sportmedizinischen Checkup mit einem Herz-Kreislauf-Checkup ist eigentlich ein Muss, auch für einen Marathonläufer, der eben sagt, ich laufe das erste Mal den Marathon, ich habe ein großes Ziel, um wirklich auch zu wissen, hey, ich bin herzgesund. Und ich rede immer drüber, mach's aber selber nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, dieses Jahr gehe ich das Thema auch mal an. Und ich denke, das ist wahnsinnig wichtig. Und es hören uns ja hier sicher auch viele ambitionierte Läufer zu, die vielleicht einen Halbmarathon, Marathon als Ziel haben. Und es ist einfach wichtig zu wissen, okay, die Grundgesundheit ist da, vielleicht mal ein Blutbild machen, aber vor allem eben auch Herzgesundheit einfach mal checken. Und eine Leistungsdiagnostik gibt natürlich noch ein bisschen mehr Struktur und letztlich auch Wissen über den aktuellen Trainingszustand und dann auch die Planbarkeit des Trainings. Genau, also ich bin gespannt.
Was ich spannend finde, ist, dass ihr dann ja doch wieder bei eurem Ausgangssport landet. Ja, und nicht,
ja, good point. Ja,
und nicht ein anderer Sport halt einfach da steht. Ja, weil klar, Laufen kann natürlich ein Lifetime-Sport ja sein. Leistungsorientiertes Laufen ist ja dann nochmal eine spezielle Geschichte. Klar, kann man auch sehr lange machen, ist logisch. Aber es bleibt ja in eurem Denk- und Erlebnisbereich, den ihr als absolute Top-Sportler erlebt habt. Das finde ich fast schwierig. Weil es ist ja jeder einzelne Lauf ist ja langsamer anders als das, was ihr als Leistungssportler erlebt habt. Also sagen wir mal, mit dieser anderen Erlebniswelt muss man ja auch erstmal klarkommen. Ja, deshalb wundert mich das, dass da nicht auch andere Sportarten eine Rolle spielen.
Ich glaube, das toucht mich schon. Also ich glaube, das hätte ich vielleicht im Vorfeld nicht so gedacht, aber also ich bin jetzt, glaube ich, nicht so der grundsätzlich ganz krass sentimentale Typ oder, wie soll ich sagen, so der Vergangenheit immer nachhängt. Aber das ist natürlich schon was, wo mich relativ unvorbereitet getroffen hat, nämlich dass, das ist ja ganz logisch eigentlich, aber ich meine, wenn du halt über viele Jahre exzessiv trainierst und dann ja irgendwann auch ein Trainingsniveau hast, was ja nicht normal ist, 3,30 fühlt sich natürlich ganz anders an als früher. Also früher bist du das Gefühl so gejoggt irgendwie mit so 145 irgendwie Herzfrequenz oder sowas und jetzt denkst du dir so, fuck man, das ist so eher so TDL-Tempo-Laufmäßig fast schon so, ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber es ist natürlich ein komplett anderes Feeling. Vom Atmen, Herz-Kreislauf, aber auch von der Motorik. Mhm. Du merkst so die Motorik, der Körper ist, dass er nach wie vor, nach, weiß nicht, 15, 20 Jahren Leistungssport, vom Bewegungsablauf hättest du es drauf, aber du merkst halt nach 500 Metern, das rollt jetzt nicht mehr von alleine, so wie früher. Und dieser Verfall, in Anführungszeichen, das ist natürlich nicht normal, wenn du keine 200 Kilometer mehr in der Woche rennst, wo soll das herkommen? Und wenn ich heute so für mich laufe, gehe, dann laufe ich, bei Trails laufe ich auch mal, weiß ich nicht, kann auch, gucke ich gar nicht auf die Uhr, da kann es auch mal sein, dass das 4,50 ist oder sowas, wenn es hügelig ist und durch den Wald quer weht. Und an der Donau, ja, so 4,10 kann ich schon laufen, aber das fühlt sich natürlich auch anders an. Deswegen, das ist spannend, ja, wie vergleichst du das gar nicht, Leni, oder weil bei mir ist das schon noch so im Kopf drin, weil es vielleicht auch so nah ist, dass du denkst, krass, wie, oder früher, oder vielleicht, weil du früher so in diesem Hamsterrad warst als Läufer, als Leistungssportler, du nimmst vieles als so selbstverständlich an, weil du ja graduell reinwächst, vom zum Beispiel Teenageralter bis dann irgendwann Höchstausprägung, du hinterfragst ja gar nicht lange Zeit, was dein Körper gerade kann. Und wenn du früher, ich denke jetzt mal die verrücktesten Sachen hier, früher die krankesten Longruns gemacht hast, hier so marathonspezifisch, und du bist da irgendwie ein 40er in 3,20 oder so gelaufen, dann denkst du dir so heute, wie war das möglich? Also da denkst du nach 5 Kilometern heute schon, wie hast du früher noch 35 Kilometer da gemacht? Das ist Wahnsinn, wie schnell das natürlich auch geht dann.
Ich glaube, das ist aber ein ganz generelles, super wichtiges Thema. Dieses, ich vergleiche mich nicht mit meinem früheren Ich. Und ich denke, es ist generell dieses Thema Vergleichen mit sich selber, aber auch mit anderen, ist sowieso total schwierig. Also ich habe das für mich abgelegt zu sagen, ich vergleiche mich mit dem von früher, weil dann, wie du sagst, Ralf, dann dürfte ich nie wieder an der Startlinie stehen, weil ich kann keine 1,14 über einen Halbmarathon mehr laufen. Und ich meine, Marathon, gut, das bin ich damals gar nicht so, habe ich nie so ganz umsetzen können. Damals war meine Bestzeit 2,47 und womöglich kann ich das auch dieses Jahr nochmal unterbieten, denke ich. Ja, die neuesten Carbon-Techniken und sonstiges spielen da auch mit rein. Aber meine Marathonzeit entsprach auch nicht dem, was man vielleicht hätte können. Aber typischer Marathonfehler, viel zu schnell losgelaufen und hinten richtig gebüßt. Aber Ralf, du willst was dazu sagen, schieß los.
Ich weiß nicht, ob du das jetzt gemerkt hast, aber jetzt bist du natürlich gedanklich wieder voll in dieser Leistungssportschleife drin.
Nee, aber deshalb sage ich gerade, ich will mich nicht mit dem früheren
vergleichen. Nee, aber du willst ja Marathon noch schneller laufen.
Aber ja, aber nee, ich nicht will ihn ja. schneller als...
Nicht ja.
Ja, okay, du hast vielleicht recht, das ist doch genau die Denke. Und ich, natürlich, ein Leistungssport, denke ich, die wird auch immer so bleiben, die habe ich ja in allen Belangen meines Lebens. Also das ist ja total spannend, wie man als Leistungssportler schon anders denkt. Ich sehe das ja jetzt auch mit meinen Kindern und mit den Eltern der Kinder und so. Natürlich bin ich da anders oder halt ein Leistungssportler, nennen wir es einfach, wie es ist. Ja, ich bin natürlich immer in einem gewissen Wettkampfmodus. Ich will auch immer gewinnen, oder Philipp, das geht dir doch genauso.
Macht mehr Spaß als hinterherlaufen auf jeden Fall. Also fand ich das früher zumindest.
Aber du musst ja nicht immer gleich das Spiel runterwerfen.
Nein, aber
sag jetzt mal nichts dazu. Nein, aber
um Leni hier vielleicht kurz ein bisschen zu verteidigen, weil es ist natürlich so, ich glaube schon, dass du so eine Leistungssportmentalität wahrscheinlich immer noch auch hast, weil wenn man sich natürlich gedanklich damit auseinandersetzt, irgendwo Grenzen noch zu verschieben, die vielleicht verschiebbar sind, dann ist das ja auch normal und ich finde das auch gar nicht schlecht. Also das heißt ja nicht, dass du Spitzensportler gewesen sein musst, um so eine Leistungssportmentalität zu haben. Ich würde es eher unterscheiden, auch jeder von euch zu Hause, der sagt, ich renne jetzt vielleicht nicht gerade 2 Stunden im Marathon wie Elliot oder keine Ahnung, aber ich habe, mein Ziel ist halt schneller als 4 Stunden 30 oder unter 4 Stunden oder whatever zu laufen, dann hat das ja schon was mit einer Art von Leistung zu tun, die du bringen und verschieben willst. Und um jetzt kurz ein, also 1,14, who knows, vielleicht geht auch das irgendwann mal noch, keine Ahnung, also ich von meinen Bestzeiten, das habe ich, also das ist, das Kapitel ist geschlossen, aber natürlich mit einer 1,14, die man früher mal laufen konnte, ist natürlich, hast du ja auf jeden Fall recht, ist natürlich eine 2 Stunden 47. Das ist ja nicht, das hast du ja selber gesagt, das war ja nicht ausgereizt, entsprechend zu der Zubringerleistung. Und das heißt, also eine 2,47 würde ich auf jeden Fall muss immer alles passen und so, wissen wir, aber würde ich ja auf jeden Fall zutrauen, dass du da schneller rennen kannst. Ne?
Ich möchte noch mal eine Sekunde zurück zu dem, Leni, was du so im Nebensatz gesagt hast, aber dann gleich wieder mit deinen, die 2,47 Schlag nicht eingerissen hast. Es ist ja ein großer Schritt anzuerkennen, dass ja mit zunehmendem Alter eine absolute Leistungsfähigkeit abnimmt. Ja, weil ich erlebe das halt auch bei ganz vielen Leuten, jetzt so auch in meinen Altersklassen, ja, aber auch vorher schon, die sich an ihren Bestzeiten festhalten und daran orientieren, die dann teilweise 10, 15 Jahre in anderen Lebensumständen und so weiter zurück sind, das zu akzeptieren, dass das so nicht mehr möglich ist, man aber trotzdem Spaß daran haben kann, um die Wette zu laufen, weil darum geht's ja letztlich, ja, wenn ich mich an eine Startlinie stelle, bei einem 5 Kilometer Volkslauf vielleicht noch nicht, aber wenn ich ja viel Geld dafür bezahle, um in Berlin Halbmarathon zu laufen, dahin fahre und so weiter, dann will ich ja die schnellstmögliche Zeit erreichen, die an dem Tag für mich möglich ist. So, wenn ich die aber, und das ist ja der Nachteil an dieser Quantifizierbarkeit, ist die Vergleichbarkeit. Ja, das ist ja die Vergleichbarkeit mit dem, was ich schon in meiner Laufkarriere, ob sie jetzt Spitzensportlerin war oder ob es ein Hobbysportler oder Sportlerin war, ist ja vollkommen egal. Aber zu vergleichen mit dem vor 2 Jahren, 3 Jahren, 5 Jahren, 10 Jahren, birgt ja Chance und Frust zugleich. Ja? Und das ist, glaube ich, ein Punkt. Ja, muss man sich davon lösen? Nein, muss man natürlich nicht. Aber ich glaube, da muss man mit klar sein. Ja, damit man nicht das, was man jetzt erzielt, negativ bewertet. Ja, weil das wäre ja, also fände ich jedenfalls katastrophal, wenn man dazu kommt, dass man aufgrund seines Alters, seines Trainingszustandes eine wirklich gute Leistung erzielt hat, die aber quantifiziert vergleicht mit der Leistung von vor 10 Jahren und sagt, ja, war aber 20 Minuten langsamer. Das finde ich schrecklich.
Ich glaube, das ist ein total und ein ganz relevanter Punkt. Ich denke, da muss man generell für sich einfach ein neues Bewusstsein schaffen und zu sagen, okay, ich bin aber im Jetzt. Und deswegen sage ich auch immer, schau, was du jetzt leisten kannst und orientiere dich daran und steigere dich auf Basis dessen, was du jetzt in der Lage bist. Das ist doch das Ziel. Du startest und sagst, hey, ich will in 12 Wochen Marathon laufen. Mein Status quo ist so und das ist mein Ziel. Und am Ende bist du leistungsfähiger, glücklicher, ausgeglichener, sportlicher, fitter. Das sind doch die Ziele. Und ich finde dieses Thema Zeit natürlich, wie gesagt, wir sind Sportler. Ja, irgendwie braucht man auch eine gewisse Orientierung. Aber für mich ist es nicht mehr so relevant, ständig mich nur an Zeiten zu orientieren. Und deswegen auch, weil du vorhin sagtest, jetzt sind wir doch wieder beim Laufsport gelandet. Ich habe eine Zeit lang so ganz klare Rennen über 10,0 Kilometer einfach gar nicht mehr gerne gemacht. Dann bin ich ja zum Beispiel die Wings for Life gelaufen. Da gibt's keine Strecke, die du halt zu absolvieren hast, die eine Kilometeranzahl hat, sondern du läufst halt so weit, wie du kommst. Oder ich habe eben gerne Trail- und Crossläufe gemacht. Also meinen ersten deutschen Titel habe ich ja im Cross geholt, damals als Jugendliche. Ich bin eine totale Trail- und Wiesenläuferin eigentlich von meiner Persönlichkeit, würde ich das sogar noch viel lieber laufen. Und wäre damals Traillaufen so groß gewesen wie jetzt, wäre ich definitiv nie Straßenläuferin geworden. Aber jetzt natürlich durch auch mein Zuhause ohne Berge, jetzt früher war ich ja im Münchner Umland, da war das noch ein bisschen einfacher, laufe ich auch gerne wieder auf der Straße, aber nicht im Vergleich zu früher, sondern im Vergleich zu meinem Status quo jetzt. Und das macht mir Spaß. Und es ist auch schön zu sehen, wie du halt mit den anderen unterwegs bist. Deshalb orientiere dich nicht an anderen, sondern an dir. Das finde ich ist so von der generellen Denke her total wichtig. Aber du schmunzelst, Ralf. Du meinst, es ist in meinem, Ratio und mein Emotio ist immer noch anders.
Ich schmunzle deshalb, weil mir noch die Gretchenfrage auf der Zunge liegt. Aber du hast natürlich trotzdem eine Uhr dabei an.
Ja, selbstverständlich. Logisch. Ja. Und ein Brustgurt und alle Daten.
Oh ja, I love it too much.
Ich laufe auch mal ohne.
Das ist geil. Quantifizier mal bitte von 20 Läufen, wie viel ohne? Einer.
Maybe.
Also keiner. Okay, ich hab's verstanden.
Aber weißt du, was ich mache, wenn ich mit der Uhr laufe? Und das finde ich ist auch vielleicht ein Learning für die Zuhörer. Ich war jetzt zum Beispiel auf der Bahn, auch am Freitag eben, mein Sohn hat trainiert. Ich schaue ja nicht ständig auf die Uhr im Sinne von, wie schnell laufe ich, um mir von der Uhr zu verifizieren, was mein Tempo ist, sondern ich bin total viel so, dass ich sage, okay, ich will erst mein Gefühl holen, wie schnell laufe ich und dann schaue ich auf die Uhr. Und auch bei Dauerläufen, ich überlege immer erst, okay, wie ist mein Puls und wie ist das Tempo, bevor ich auf die Uhr schaue, um wirklich auch eben meinen Körper und mein Selbsteinschätzungsvermögen zu trainieren. Das ist nur meine Rückversicherung, weißt du, und damit es am Ende doch irgendwo dokumentiert ist.
Ich hab ja gar nichts dagegen, ist nur so lustig, weil dieser bedingte Reflex, dass man gar nicht loslaufen kann, bevor die Uhr läuft, das ist halt schon, das macht ja auch was mit unserem Sporttreiben, ja? Also ich musste mich jetzt am letzten Freitag wieder beschimpfen lassen, weil Schwimmer würden niemals mit einer Uhr schwimmen gehen. Triathleten gehen immer mit einer Uhr schwimmen, ja? Und noch schlimmer, die meisten Triathleten drücken die auch noch nach jedem Mal, wenn sie an der Wand wieder ankommen, also wenn sie, sagen wir mal, du schwimmst 8 mal 100, dann drückst du jeweils Start und Stopp. Ne? Also viele machen das so. Da rasten Schwimmer aus. Ja, klar. Ja, klar, da wirst du komplett durchbeleidigt. Also ich jedenfalls werde da komplett
Ja, aber
durchbeleidigt.
wie stoppen die dann ihre, also wenn jetzt jemand leistungssportlich schwimmt, dann stelle ich mir das
Dann
so
gibt es da
vor,
einen
ich habe gar keine
Trainer,
Ahnung, wie
der
das,
stoppt das.
okay, da ist ein Trainer dabei, ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, wie das sonst funktioniert, aber die werden ja einen Trainingsplan haben und die werden ja irgendwie auch intensivere Einheiten haben, Intervalle. Du musst ja irgendwie wissen, ob du besser wirst oder nicht, also.
Ja, also es zeigt natürlich auch, dass du noch nie in einem Freibad oder im Hallenbad darauf geguckt hast,
Whirlpool.
was da passiert. Also in der Regel laufen ja so Uhren mit.
Ja, das kenne ich.
Genau.
Aber da siehst du ja keine Zehntelsekunden und nichts, oder?
Nein, da siehst du keine Zehntelsekunden, aber das ist auch jetzt nicht so, also nicht so relevant. Du siehst natürlich die Zehntelsekunden nicht. Nur wenn du jetzt für dich trainieren willst, weil es kommt natürlich auch schon mal vor, dass du ohne Trainer schwimmst, ja, dann
Okay.
läuft ja da die Uhr. Und da siehst du ja eine
Dann guckst du
Sekunde.
einfach.
Ja, und ob du jetzt von unten eine 31 oder eine 32 schwimmst, das ist ja jetzt nicht der rasende Unterschied, ja, über eine Strecke X, ja, also ich dann über, ich muss jetzt nicht lügen, 25 Meter so, genau, andere über
Also ich sag mal
50,
so,
ne?
diese Lockerheit, der Schwimmer offensichtlich dann, der leistungssportlichen Schwimmer, die hätte ich gerne mal als Läufer noch gehabt oder gerne bei
Ja.
den Läufern gesehen, weil ich sag dir, bei 200ern, wenn du 200er früher gemacht hast, da hast du ganz genau geschaut, ob da 28,7 steht oder 27,9 oder das war schon
Ja.
fürs Selbstwertgefühl war das schon entscheidend auf jeden Fall.
Ja, dabei muss man natürlich auch sehen, Schwimmen sind ja tatsächlich die Distanzen per se immer einen Hauch länger. Ne, weil selbst wenn du sprintest, ja, also jetzt nehmen wir mal 50 Meter ist ja die kürzeste Distanz. Ja, so selbst wenn du das sprintest, dann bist du irgendwann bei irgendwo, sagen wir mal, grob um die 30 Sekunden, je nach Lage. Ja, das ist ja schon nicht mehr Kurzsprint, das ist ja schon 200 Meter. Und das ist das Kürzeste im Schwimmen. Ja, so das heißt, es ist jetzt in den Zehnteln vielleicht auch nicht so relevant. Klar, wenn die jetzt Tests machen, dann wird das natürlich auf die Zehntel gestoppt. Ja, das ist ja schon klar. Im Leistungsbereich wird dann halt im Zweifel auch die Uhr angemacht und das auf Hundertstel gestoppt. Aber das trotzdem eine andere Herangehensweise, wenn du nicht vor dem Reinspringen schon deine Uhr startklar machst und die abdrückst. Ja, und das ist auch eine andere, ne, Leni, das ist sehr gut, dass du das gesagt hast. Erstmal fühlen. Ja, und das muss man schon sagen. Also, Schwimmen ist ja so eine feinmotorische Geschichte. Ja, das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr überhaupt merken. Ja, aber die Schwimmer merken das. Die können dir ja in Teilen bis auf 1 Grad sagen, wie warm das Wasser ist oder wie kalt das Wasser ist.
Krass.
Ja, klar. Und da habe ich jetzt gar kein Gespür für, ja. Auch ob ein Wasser eine Griffigkeit hat oder nicht, also weil eine Wasserzusammensetzung ist ja immer ein bisschen anders. Ja, das merken die. Das heißt, die haben schon ein anderes Körperbewusstsein, eine andere Körperwahrnehmung, als das jetzt beim Laufen vielleicht der Fall ist. Deshalb ist das, glaube ich, ganz spannend. Geht mal bei eurem nächsten Lauf ohne Uhr. Also nehmt die Uhr mit, macht sie nicht an. Ja? Und dann guckt
Guter
doch
Versuch.
erstmal auf euch. Ja?
Mm,
Was da
ja, das stimmt
passiert,
schon.
ja?
Muss man, ja.
Wenn
Also.
man es schafft, ist das übrigens ja dann auch sehr spannend, wenn man es, so wie du, Leni, gesagt hast, wenn man es schafft, die Uhr anzumachen und dann wirklich nicht darauf zu gucken, dann muss man aber auch, ne, die Summer und die Pieper und das muss auch alles aus, ja? Damit man erstmal ein Gefühl entwickelt und das ja dann vielleicht mal rückkoppelt mit dem, was dann da tatsächlich nachher steht.
Ich bin zum Beispiel vorletztes Jahr den Weltkulturerbelauf hier in Bamberg gelaufen. Das ist ein extrem anspruchsvoller, hügeliger Halbmarathon. Und ich bin dieses Rennen gelaufen und habe wirklich null Mal auf die Uhr geschaut. Weil es bringt ja bei so einem Halbmarathon, wo du am Anfang irgendwie erst bei 200 Höhenmeter richtig fies hochlaufen musst, bringt dir sowieso keine Zwischenzeit was. Und in dem Park habe ich mir auch gedacht, okay, ich orientiere mich nicht an der Zeit, sondern an meinen Mitläufern. Und das hat mir echt total gut getan. Und im Nachhinein, klar, schaut man sich die Daten an und das finde ich schon immer spannend, auch mal so zu gucken, okay, wie hat sich vielleicht die Schrittfrequenz entwickelt, was war mit meiner Herzfrequenz, bei den Uphill, bei den Downhill-Parts und so weiter. Und deswegen, ich bin schon eine, die es gut findet, immer wieder so Vergleiche zu stellen, also um einfach selber eine gewisse Messbarkeit zu sehen. Einfach gerade auch jetzt vielleicht wieder die Brücke zu den Breitensportlern. Viele haben dieses Gefühl noch nicht und müssen das entwickeln, machen aber genau aus dem Grund eben auch einige Fehler, gerade was jetzt die Intensität angeht. Also dass eben langsam nicht langsam ist, sondern irgendwie doch von der Belastung eher, ich sage jetzt mal diese 80-85% der maximalen Herzfrequenz, also eher auch im leicht laktaziden Bereich. Das heißt, sie verpassen es, ihre Grundlagenausdauer zu trainieren, den Fettstoffwechsel zu optimieren, das gesamte ja kardiovaskuläre System aufzubauen. Und hätten sie mehr Wissen über sich und ein bisschen mehr Gefühl und Vergleichbarkeit, könnten sie halt sehr viele Fehler vermeiden und können dann entsprechend beim Marathon auch besser am Start stehen, aber auch schon ihr Training so gestalten, dass sie wirklich beim Longrun halt lang und langsam laufen, aber dann auch in der Lage sind, bei den Intervallen wieder Gas zu geben, weil sie sich nicht so leer und müde gelaufen haben, weil sie ja eben da vielleicht dann übertrieben haben. Und für die ist es, glaube ich, schon ein ganz wichtiges, relevantes Thema, Zeiten und vor allem Herzfrequenzmessung zu erlernen und sich besser kennenzulernen.
Ja, das ist spannend. Ich habe zwei Gedanken dazu. Eine schließt noch ein bisschen an das, was wir vorher gesprochen haben. Vielleicht machen wir das zuerst. Und zwar, wir hatten ja vorher drüber gesprochen, okay, wir haben jetzt einen Leistungssport-Background. Wie kommt man damit dann klar oder wie geht man damit um, wenn man später in der gleichen Sportart bleiben möchte, wenn man die Sportart liebt, aber diese Vergleichbarkeit vielleicht hinten anstellt oder außen vor lässt oder wie auch immer, weil es einfach was anderes ist? Ich glaube, da ist ein Aspekt dabei, da denken wir oder wahrscheinlich nie drüber nach, weil wenn man in der Leichtathletik oder im Laufen groß wird, du hinterfragst das ja nicht im Doing selber. Aber ich glaube manchmal, und oft hast du ja dann sonst oft auf, sagen wir mal, Marathonmessen ja häufig auch Begegnungen mit Leuten aus der Community und so, und die erzählen, ja, Mann, es macht mir Laufen so Spaß, habe ich jetzt vor 5 Jahren entdeckt und hätte ich das doch mal als Kind angefangen und wer weiß und so. Und ich denke mir immer, jetzt heute mit dem Wissen oder mit der Erlebniswelt, die ich jetzt habe, seit ich meine Leistungssportzeit beendet habe, denke ich mir, ihr wisst vielleicht gar nicht, was für ein geiles Geschenk das eigentlich ist, dass ihr Laufen vielleicht auch später für euch entdeckt habt, weil ihr, sagen wir mal, die fangen jetzt nicht mit 60 an, aber selbst dann hast du wahrscheinlich durch Training, kannst du da ja mit 60 noch einen Fortschritt erzielen, aber selbst wenn es jemand mit 30, 40 ist, du hast noch dieses ganze aufregende Laufabenteuer vor dir und bis zu einem gewissen Punkt kannst du natürlich auch noch deine Leistung steigern, einfach indem du natürlich überhaupt mal anfängst, in strukturiertes Training einzusteigen und dann machen sich die Jahre bezahlt und so weiter. Die Erfahrung kommt dazu. Vielleicht hat man dann irgendwann, wie dich zum Beispiel, Leni, noch jemanden, der ihn da auch professionell betreut. Das heißt, du hast all das noch vor dir in der Mitte deines Lebens, was bei uns schon verbrannt ist, in Anführungszeichen klingt es sehr negativ, aber was du halt in deiner kompletten Jugendphase, wo du natürlich absolut betrachtet leistungsfähiger bist, das ist natürlich ganz klar, aber dafür kommt halt hinten raus, wenn du das Gleiche machst, aller Voraussicht nach, wenn du jetzt nichts Neues machst, es ist ja nicht möglich, mit weniger Training das zu erreichen, was du, und mit Family und allem drum und dran, was du früher irgendwie als Leistungssportler gemacht hast. Deswegen wäre für mich mal spannend, falls du da Auskunft geben kannst, aus deinem Klientenpool sozusagen, die jetzt bei dir, wann habt ihr da angefangen? Letztes Jahr hast du angefangen mit dem Trainingsangebot. Also hast du jetzt ja quasi so ein Dreivierteljahr wahrscheinlich Erfahrung, so ein bisschen, was für Leute coachst du? Das ist wahrscheinlich jetzt schwer pauschal auszudrücken, aber sind das schon wahrscheinlich mehrheitlich Leute, die, ich sag jetzt mal Quersteiger, gar nicht negativ gemeint, aber halt irgendwie Mitte ihres Lebens das Laufen für sich entdeckt haben? Oder sind es schon total ausgereizte Leute, die sagen, ich brauche noch das kleine Extra, um noch die 3-Stunden-Marke, keine Ahnung.
Ich glaube, das ist genau das Abbild der Läufer, die es so gibt. Also ich habe Läufer, die laufen 3-Stunden-Marathon, die haben schon 10 hinter sich und wollen jetzt die 3 Stunden angehen. Ich habe aber auch ganz viele Laufeinsteiger, die jetzt sagen, ey, boah, mein erster Marathon oder ich möchte jetzt mal mit Struktur trainieren. Es sind sehr viele Läufer, die zu mir kommen aufgrund von Verletzungen oder auch von Lebensphasen, wo sie gemerkt haben, okay, es hat mit dem Laufen irgendwie nicht so gut funktioniert. Ich will das jetzt strukturierter und mit mehr Wissen angehen. Das sind eigentlich so die Läufer, aber wirklich zwischen 3 Stunden Marathon bis Ankommen und beim Halbmarathon das Gleiche, 1:30 bis eben, es ist mein erster. Und jetzt haben wir ja im Januar auch noch so ein Programm veröffentlicht für die 5 und 10 Kilometer, für die absoluten Laufeinsteiger, die ja wirklich sagen, hey, Laufen war nie mein Ding, aber ich will das jetzt mal probieren, ich habe jetzt Lust darauf, ich will mal mein erstes 0-auf-5-Kilometer-Rennen angehen oder eben meine 10-Kilometer-Zeit verbessern. Und von daher ist es wirklich eine ganz breite Gruppierung. Aber genau das ist ja auch so mega spannend, weil jeder auch so seine Herausforderungen mitbringt. Und wir, also auch in dieser WhatsApp-Community und in den Calls, lernt man halt so wahnsinnig viel über die Herausforderungen, die vielleicht du und ich, Philipp, und du, Ralf, wahrscheinlich auch teilweise gar nicht kennen. Aber eben entsprechend man sich trotzdem eben auch weiterhilft mit eben Anknüpfungspunkten, die eben einen weiterbringen. Weil am Ende haben wir Läufer doch viele einfach ähnliche Challenges. Also das ist einmal, ja, wie organisiere ich mein Training richtig in meinem Alltag? Wie kann ich Verletzungen vermeiden? Sehr viele Läufer, wissen wir, laufen sich halt doch aufgrund von nur Laufen und zu wenig Stabilisation und zu wenig Struktur eben dann doch auch in Verletzungen rein. Laufen ist ein Sport, wo man zwar denkt, ach, Schuhe an und los. Das habe ich früher auch immer gesagt, das ist das Schöne am Laufen. Du kannst überall laufen und immer mal eben. Aber Laufen ist einfach doch ein bisschen mehr. Und es ist schon auch anspruchsvoller, als man denkt, gerade wenn man eben auch ein bisschen älter wird und da bedarf es einfach ein bisschen und wir auch viel sitzen, eben Alltagsherausforderungen da sind. Es ist einfach wichtig, dass das Laufen mehr ist als nur Kilometer sammeln. Und da sehe ich halt wahnsinnig viele Erfolge bei den Läufern bei mir in der Gruppe, die sagen, krass, seit ich einfach die Videos mache zum Thema Beinstabilisation, ein bisschen mehr Core-Training, auch mal in die Mobilität reingehe. Und natürlich, und das vielleicht zu unserem nächsten Part, vielleicht später auch überleitend, auch meine Ernährung angepasst habe. Seitdem bin ich einfach so viel fitter. Ich kann so viel besser trainieren. Ich habe keine Verletzungen mehr. Ich bin nicht ständig krank. Ich fühle mich in meinen Einheiten einfach besser vorbereitet. Weil es ist ja beim Essen auch nicht nur das Was, sondern auch das Wann. Und es sind so viele kleine Faktoren, die reinspielen. Wir wollen jetzt da keine Mega-Wissenschaft draus machen, aber man profitiert einfach wahnsinnig, wenn man anfängt, so ein paar kleine Rädchen schrittweise zu drehen.
Bevor wir vielleicht Richtung Ernährung uns weiter bewegen, weil das bestimmt super spannend wird, auch noch ein Gedanke zu dem Thema mit Uhren, wo wir sehr unterschiedliche Lager haben. Ich habe am Freitag glaube ich war das, am Freitag habe ich ein Interview gehabt mit dem Tagesspiegel und da ging es eben um, ja, im Prinzip so wie was für Tipps hat man für komplette Laufeinsteiger, die Mitte ihres Lebens anfangen und was braucht man nicht, was ist sinnvoll, was ist empfehlenswert. Und ich werde jetzt nicht auf den Inhalt groß eingehen, das kommt irgendwann eh raus, das ist ja auch nichts, keine Raketenwissenschaft, das sind meistens Basics, es ging auch um ein Thema oder eine der Nachfragen war natürlich, was braucht man außer jetzt guten Laufschuhen und vorher untersuchen lassen medizinisch und so weiter, braucht man da jetzt hier, was weiß ich, das von der Kleidung und so und was ist mit den Uhren? Und da komme ich jetzt erst drauf, weil ich habe eigentlich gesagt so, naja, komm, also Uhren, ist geil, also natürlich gibt es auch eine Price-Range, du musst jetzt nicht 500 Euro, 700 Euro, was weiß ich, was die alle inzwischen die High-End-Modelle kosten. Ich habe immer gesagt, ich finde ein Investment in eigene Gesundheit oder in Sport, was dich ja dann im Zweifelsfall am besten gesund auch macht oder gesund hält, ist jetzt eigentlich nie verkehrt. Also ich habe gesagt, wenn jemand eine Sportuhr braucht, weil es ihn motiviert, weil du ja auch deinen Fortschritt heute, die haben ja alle diese Coaches mit drauf so ein bisschen, die sagen, ja, gut gemacht oder deine VO2 Max entwickelt sich, bla bla bla. Das ist natürlich vielleicht ja motivierend für manche Leute. Deswegen ist es jetzt nicht per se schlecht. Brauchst du es ganz am Anfang? Ich glaube nicht. Aber ein Punkt, den du gerade angesprochen hast, da habe ich auch noch nicht so oft drüber nachgedacht in der Vergangenheit. Oder auch, was Ralf sagte, mit dem Wasserfühlen. Das ist ja bei uns natürlich schon so, wenn man so viel gelaufen ist, wie wir in unserem Leben, dann hat man natürlich schon ein relativ gutes Tempogefühl und oder Körpergefühl einfach auch. Es geht ja nicht immer drum, ob du jetzt auf die Sekunde genau weißt, dass es jetzt gerade 4,35 ist auf einen Kilometer oder was auch immer, sondern wie fühlst du dich heute, wie ist deine Tagesform und wie fühlt sich das, was du läufst, gerade für dich an? Ist das, fühlt sich das im Verhältnis gut an zu dem, was du gerade machen möchtest? Wenn es ein ruhiger Grundlagenlauf sein soll, dann und die Zunge hängt auf dem Boden, dann wissen wir schon, ist wahrscheinlich jetzt irgendwie heute nicht die richtige Pace, so müssen wir vielleicht ein bisschen langsamer machen. Aber natürlich, wenn jemand so der komplette Quereinsteiger ist, das stimmt natürlich, woher sollen die wissen, was sich wie anzufühlen hat, sag ich jetzt mal, einfach nur durchs Doing. Wird mir jetzt gerade erst viel bewusster und deswegen komme ich jetzt eigentlich zu dem Punkt, vielleicht ist das mit den Uhren heutzutage, mal, weiß ja nicht, mit was für Uhren du angefangen hast, Leni, früher, aber ich habe es schon hier in meinem Podcast
erzählt,
eine Casio-Stoppuhr, der Trainer hat gesagt, es macht eine halbe Stunde Dauerlauf im Wald und danach hast du gesagt, ich weiß, eine halbe Stunde laufen, aber du konntest ja auch nicht sagen, war das jetzt so und so lang oder was, also, und dann gab es mal die Polar mit diesen Fußpods und ach so, aber mit heute hast du natürlich GPS-Uhren, die sind relativ gut, auch die, ich sage jetzt mal, eher mittleren Einsteigermodelle so. Und die haben sehr viel Feedback, was man bekommt. Vielleicht für manche auch ein bisschen zu viel, aber gerade jetzt in der Arbeit mit dir zum Beispiel, wenn du jetzt mit Leuten arbeitest, das ist doch bestimmt auch für dich, nicht nur für die Leute selber eine gute Orientierung, sondern auch für dich, weil anhand von was würdest du sonst, also weißt du, Anweisungen oder Tipps, Impulse geben wollen, was sie jetzt anders machen sollen, weil wenn die jetzt 30 Minuten laufen gehen, sagen ich war 30 Minuten laufen, gut, du bist ja nicht dabei, kannst du jetzt schlecht sagen, war jetzt gut oder schlecht, weil du weißt ja gar nicht, auf was für einem Intensitätslevel ist sowas abgelaufen.
Total, absolut. Also deswegen bin ich ein großer Freund. Ich bin auch eine, die sagt, natürlich am Ende willst du einen mündigen Läufer haben und ich betreue momentan jetzt nicht 1:1. Klar, wenn jemand 1:1 eine Frage hat, mache ich das, aber in dem Programm meldet man sich an und wir haben eben regelmäßige Calls, da beantworte ich alle Fragen. Wir haben eben diese WhatsApp-Community, wo sie auch oft ihre Trainingseinheiten reinstellen, wo die Community oder ich eben auch mit beantworte. Aber an sich ist es ja wichtig, dass das Laufen ja was Selbstständiges ist, aber man eben lernt, es noch besser und sinnvoller umzusetzen, um eben ja einfach auch langfristig den Spaß dran zu haben. Und da kommen wir auch wieder auf das Thema eben Langfristigkeit. Einfach, klar kann man irgendwie so ein bisschen auf ein Kurzzeitziel hingehen, aber Laufen ist ein Sport, der einfach immer bei dir sein kann und der ist einfach so cool und einfach. Aber wenn du ihn halt richtig lernst und ihn mit ein paar Elementen eben kombinierst, dann macht es auch wirklich Sinn und Spaß. Und ich meine, gerade gestern schreibt mir eine über Instagram und sagt, ja, sie hat jetzt im Januar angefangen, 1. Januar, sie hatte das Ziel, mit dem Laufen zu starten. Sie ist jetzt jeden Tag, 31 Tage, 6 Kilometer gelaufen. Und ihr tun total die Knöchel weh. Jetzt kann sie nicht mehr laufen. Es ist für sie ganz schlimm. Und das ist nicht böse gemeint. Ich meine, ich finde es super cool, wenn jemand so motiviert ist und sagt, ich steige jetzt ein, ich habe jetzt Bock, das ist mein Neujahrsziel, jetzt laufe ich jeden Tag. Aber es macht halt leider keinen Sinn. So, man muss einfach auch neben dem Laufen ein bisschen was drumherum machen. Und jetzt muss man versuchen, da das Laufen so zu lernen, dass man halt es mit einer richtigen Struktur macht und neben dem Laufen eben auch ein bisschen Mobility, Stability und so weiter mit einbaut. Und ich glaube, bei ihr ist es jetzt nicht zu spät. Ja, wir haben jetzt, ich habe ihr da jetzt einiges auch nochmal mit ihr hin und her geworfen an Tipps und jetzt hoffe ich, dass sie da mit ja neuen Schuhen, das ist ja auch dann oft so ein Thema, irgendwie die alten Treter so ungefähr noch rausgeholt, dass sie dann eben anfängt, das mit ja ein bisschen mehr Abwechslung, sage ich jetzt mal, auch dann langfristig gut zu gestalten.
Gegenposition. Genau. Also die Sinnfrage, ja. Die dürft ihr als Leistungssportler ja schon mal gar nicht stellen. Also das ist ja ganz cool. Ne? Aber lassen wir die Sinnfrage noch mal eine Sekunde beiseite. Ja, du hast recht, wenn ich in ein strukturiertes Leistungs- oder ne, verbesserungsorientiertes, würde ich das jetzt erstmal nennen, verbesserungsorientiertes Training will, können die Uhren ein gutes Mittel zum Zweck sein. Kontrolle, sicher auch bestimmte Tempi sich anzueignen und so weiter. Ich plädiere ganz stark dafür, versucht doch erstmal euren Körper kennenzulernen. Weil sobald ich anfange, mich mit den Zahlen auseinanderzusetzen auf meiner Uhr, ich habe jetzt gerade mal geguckt, ja, da steht mein VO2 Max drauf, da steht meine Herzfrequenz drauf und so weiter. Ja, ich fange ja sofort an, mich damit auseinanderzusetzen und gucke da drauf, aber habe ja gar nicht gefragt, wie ist denn jetzt gerade so in mir? Ja, wenn ich anfange zu laufen, wie viel Male muss ich denn ein- und ausatmen für 4 Schritte? Ja, du lachst, das ist tatsächlich, also so habe ich das noch gelernt, ja, das war eine Messgröße. Ja, also 4 Schritte, ein Ausatmen. Das ist ja auch dann eine Frage der Geschwindigkeit, logischerweise, ja. Aber das war eine Messgröße. Daran habe ich mich noch im Training orientiert, weil da gab es keine Uhren. Ja. Mhm. Wie stark ist die Atmung? Kann ich nur allein durch die Nase atmen? Kann ich noch mit jemandem, mit dem ich laufe, wenn das so ist, noch unterhalten? Weißt du, diese ganzen Parameter. Spüre ich eigentlich meinen Herzschlag, wenn ich laufe? Ja, nein. Ja. All diese Dinge. Versucht doch erstmal, das euch zu vergegenwärtigen, bevor ich die Uhr habe, weil sonst guckst du nur noch auf die Uhr.
Ja. Ne? Also, ja. Das meine ich mit der Mündigkeit. Also das hat, ich finde, es sind beide Aspekte, kommen da zusammen und wahrscheinlich muss man auch da wieder unterscheiden zwischen dem einen und dem anderen. Es gibt Läufer, die brauchen das, dass sie diese Messbarkeit haben. Es ist für sie eine krasse Motivation. Und andere sagen, hey, das baut für mich Druck auf. Und ich glaube, das ist eben ein schwimmender Übergang auch. Ja, für den einen ist es so, für den anderen so. Manchmal ist es so beim einen und dann braucht es vielleicht auch wieder ein bisschen anders. Ich glaube, da muss man sich wirklich ganz individuell persönlich die Frage stellen, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Reicht mir vielleicht am Anfang einfach meine Hausrunde, die ich jetzt fünfmal gelaufen bin und merke, jetzt laufe ich sie schneller oder es macht mir mehr Spaß? Am Ende ist es doch wichtig, dass wir in eine Routine kommen. Und das ist eigentlich das A und O, Routinen zu entwickeln. Wie du vorhin sagtest, wenn ich loslaufe, drücke ich auf die Uhr. Das ist eine Routine. Ich habe gelernt, wenn ich laufen gehe, stoppe ich meine Uhr. Routinen und Rhythmen brauchen ja auch, sagt man ja, 6 bis 8 Wochen, um sie zu etablieren, 3-mal pro Woche. Genauso wie mit dem Yoga und mit der Entspannung oder mit dem Zähneputzen morgens. Wenn ich weiß, ich muss die Zähne putzen, bevor ich das Haus verlasse und ich habe das nicht gelernt, dann muss ich das einmal anfangen zu etablieren und dann denke ich nicht mehr drüber nach. Und das ist ja eigentlich das Schöne auch an den Routinen. Und ich glaube, wenn man lernt, für sich eine Routine zu entwickeln mit dem Laufen beispielsweise, dann kann man das mit oder ohne Uhr gestalten. Da muss jeder für sich dann auch selektieren und sagen, okay, das will ich oder ich will es eben nicht, ich brauche es nicht. Ich komme auch so zurecht.
Ja, ja. Weil, aber fair weil Point. Da sind wir dann ja wieder dabei, aus welchem Antrieb mache ich das Laufen? Genau. Ja, und wo will ich hin? Also die Sinnfrage. Ja.
Aber ich glaube, manche brauchen, und das ist ja genau die Sache, für manche ist der innere Antrieb noch nicht groß genug, weil sie diese intrinsische Motivation, die muss sich erst entwickeln. Für viele ist er erstmal das von außen so groß. Ja, ich bin zu dick oder ich bin ungesund oder der Arzt hat gesagt oder ich merke, ich habe Rückenschmerzen. Das ist ja erstmal noch nicht intrinsisch. Und das ist ja erstmal nur von extern, okay, du solltest was tun. Ich lese überall darüber, 1. Januar, jetzt kommen die guten Vorsätze. Alle sagen, man soll. Ich meine, dieses man soll ist eigentlich oder man muss, ist ja eh eigentlich keine so gute Motivation, aber für manche ist es am Anfang halt einfach der externe Druck, der da ist und dann wird er hoffentlich zum internen. Aber man muss irgendwann diesen ersten Schritt einfach vielleicht mal gehen und sagen, okay, ich starte das jetzt, auch wenn ich es intrinsisch noch nicht spüre. Und da ist eine Uhr total hilfreich für viele und eben auch die Struktur mit einem Plan, mit einem Ziel, weil es dadurch sich erst etabliert, dass es ein selbstgewolltes Ziel wird. So ist meine Erfahrung zumindest.
Okay, ich sehe schon, wir haben hier die doppelte Fraktion. Ja, interessiert mich natürlich eure Meinung. Ja, seid ihr Hooligans oder seid ihr Naturläufer?
Ja. Unterschätzt bitte die Strava-Community nicht, Ralf. Alleine deshalb muss das natürlich irgendwo aufgezeichnet werden.
Ist schon klar. Ne? Pass auf, ich hab gestern ein ganz spannendes Beispiel von einer Leistungssportlerin, einer früheren Leistungssportlerin. Die ist halt über 5 Jahre begleitet worden und ist alle halbe Jahre sowohl fotografiert worden, aber auch sind ihr immer dieselben Fragen gestellt worden. Und zu diesen Sessions sollte sie immer etwas mitbringen. Ja? Mhm. Und das waren halt erst so private Artikel und so. Und die hat halt einen sehr herausfordernden Job, einen sehr zeitlich intensiven Job. Und zuletzt hat sie dann ihre Laufschuhe mitgebracht. Und zwar nicht nur einmal, sondern die letzten beiden Male. Und die hat sich dann, hat dann irgendwann angefangen mit Laufen. Das ist ja jetzt noch nichts Außergewöhnliches. Ja, also nicht Läuferin gewesen vorher, sondern die hat Turnen gemacht vorher. Und hat dann angefangen zu laufen. Und jetzt hat sie sich Kilometerziele gesetzt. Ja, und zwar über 400 Kilometer im Monat. Das ist schon nicht so wenig. Ja, wenn wir das mal kurz runterbrechen, ja, durch 4 kriegen wir knapp hin. Ja, sie hat gesagt, die letzten Monate hatte sie immer 440 Kilometer. Das ist mit einem stressigen Job schon gar nicht so wenig. Aber sie sagt auch, ja, ne, so wie du am Anfang, Leni, gesagt hast, mal morgens um 5, mal abends um 10. Hauptsache, sie macht es, weil das ihre Zeit ist. Mhm. Wisst ihr, wer das war? Oder wer das ist? Annalena Baerbock.
Echt?
Ja.
Okay. Die rennt 100 Kilometer in der Woche?
Wahnsinn, oder?
Hätte ich nicht gedacht. Okay,
krass. Die junge Dame ist unsere Außenministerin. Das heißt, die ist sehr, sehr viel auf der Welt unterwegs. Und übrigens, die Bodyguards, die müssen mit.
Sehr gut. Ja. Ein schwieriges Einstellungskriterium. Aber ja,
überleg mal, in der Zeit, und die war ja nun in vielerlei Hinsicht extrem herausfordernd. Ja, also alles, was bei den Grünen gewesen ist, mit ihrer Kanzlerkandidatur und so weiter, mit der Regierung und natürlich, das fiel ja jetzt in ihrer Amtsperiode, ja, der Ukraine-Krieg, ja. Also was das halt für eine immense zeitliche Befassung ist, ja, plus Familie und so weiter, ja. Und dann 440 Kilometer im Monat zu laufen, das ist krass.
Wow.
Das ist krass. Ja.
Sieht man wieder, was das Laufen im Kopf macht. Also ich gehe ja manchmal mit einem Stift,
ne?
Zum Laufen.
Und sie sagt, und ganz viel auf, von meiner inneren Balance hat damit zu tun. Ganz spannende Herangehensweise, außer auch diese Reportage, jemanden so über 5 Jahre zu begleiten, immer fotografiert worden, musste ein Ding mitbringen und sind immer dieselben Fragen gestellt worden. Ja. Also ganz spannend ist im Zeitmagazin, wer das gerne nachlesen möchte. Aber ich fand das unfassbar spannend. Nicht vergessen, Leistungssportlerin gewesen, ne? Der Trampolinturnen auf einem sehr guten Niveau gemacht. Ja, also das ist schon, ne, dieser Kopf da von Leistungssportlern funktioniert schon auch ein bisschen anders. Aber 440 Kilometer überhaupt zu laufen, permanent, ist schon in normalen, versucht 25, 30 Kilometer zu laufen. Ja, ich weiß, für Marathonläufer ist das lächerlich, weil das macht ihr an einem Long Run Sunday, ja. Aber in einem stressigen Umfeld ist es schon sehr hohe Aktivität. Ja?
Absolut.
Und das fand ich sehr, sehr spannend. Ja? Aber das sind halt so Dinge, die Laufen dann auch kann. Ich habe ist die Frage natürlich nicht gestellt worden, weil das ja in diesem Kanon nicht vorkam. Und das hat sie nicht gesagt oder ich habe es überlesen. Ich weiß nicht, ob sie mit Uhr läuft.
Ich weiß, letztes Jahr war sie irgendwie beim Wählen und da hat sie ein Bild gepostet. Ich meine, weiß ich nicht, ob sie da eine Uhr dran hatte, aber sie hat dafür ganz schön einen Shitstorm bekommen von Leuten, dass sie ja noch Zeit hätte, neben ihrem Beruf eben laufen zu gehen.
Ja,
und das fand ich echt. Das fand ich, ja, das war echt spannend zu sehen, ja, also hier von, aber ich meine, das trifft mir wahrscheinlich sehr politisch ab, auch wenn es momentan natürlich eine extreme Zeit für uns alle ist und wir uns natürlich auch politisch überlegen müssen, wo wir uns da gerade hinbewegen, aber da kam auch, ja, von Steuergeld und dass sie noch Zeit hätte, da joggen zu gehen und so und dass ja da die Bodyguards eben sie begleiten müssten und dass das ja auf Kosten von uns Bürgern gehen würde, dass sie joggen geht. Und das fand ich so krass, das hat mich echt auch gedanklich ganz schön mitgenommen. Ich habe mir nur gedacht, Mensch Leute, wenn ihr einfach alle ein bisschen mehr laufen würdet, dann würde die Welt ein bisschen besser sein.
Und dass sie die Bodyguards spannter. Dabei hat, das ist ja nicht ihre Schuld, sondern das resultiert ja aus einer massiven Bedrohung, der sie ausgesetzt ist und auch immer noch ausgesetzt ist. Ja, und die ist ein bisschen anders noch bei ihr als Frau in dem politischen Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und da ist auch leider vor der Familie nicht Halt gemacht worden, vor ihren Kindern, die teilweise auch mit Security unterwegs waren. Also das ist schon eine ziemlich kranke Betrachtung, ja, wenn man meint, dass ein Mensch 24/7 dem Staat gehören würde. Das ist totaler Bullshit, um das mal ganz klar zu sagen. Ja, und ich finde es faszinierend, dass eine Politikerin das schafft, sich so zu sortieren, über das Laufen, also ich finde das wirklich bemerkenswert, muss man echt sagen.
Den Habeck sieht man ja auch mal wieder laufend in Lissabon habe ich ihn auch oft in Laufschuhen gesehen.
Ja,
über Instagram mit der Simic war kurz unterwegs, Entschuldigung, mit der Frankfurter Fußballtrainerin, irgendwie ehemalige Leistungssportlerin, die haben sich auch in Frankfurt beim Laufen eben verabredet und in Lissabon habe ich auch irgendwie einen Post gesehen. Der ist auch auf jeden Fall, ich weiß nicht, 440 glaube ich macht er nicht, Kilometer im Monat, aber auf alle Fälle sieht man ihn häufiger auch bei seinen Veranstaltungen in Laufschuhen, ja.
Gut, ich meine, der bekannteste war ja Joschka Fischer, der war auch Außenminister, aber das war, ich weiß jetzt gar nicht, ob das in der Außenministerzeit war. Als er Marathon gelaufen ist, wahrscheinlich auch, ne?
Ah, das war Marathon, aber auf jeden Fall war er damals auch schon sehr aktiv. Ich weiß, der ist zum Beispiel auch mal hier in Bamberg tatsächlich unseren Weltkulturlauf gelaufen, habe ich gerade kürzlich erst erfahren. Und wissen wir alle und spätestens jetzt wissen wir, Laufen ist ein guter Ausgleich, egal wie stressig es ist. Man muss einfach immer wieder doch die Laufschuhe anziehen. Es ist so gut. Und eben, ich finde, die besten Ideen habe ich oft beim Laufen.
Ich habe gar keine Ideen beim Laufen. Das ist schon mal.
Zum Abitur habe ich fürs Abi mit Karteikarten beim Joggen gelernt.
Ach,
ja,
was?
Ich bin laufen gegangen, habe meine ich hatte halt so diese Karten mit dabei, die hatte ich in der Hand, habe ich immer wieder drauf geschaut. Das fand ich am besten, ja. Ich meine, nicht umsonst, Dichter von früher sind auch immer gehend, vielleicht nicht joggend, aber in Bewegung kommen die besten Gedanken und da ist Laufen durch diese sehr gleichmäßige Bewegung einfach auch ja naheliegend und von daher ja schon spannend.
Wir haben vorhin, als wir ja gesprochen haben, was du für unterschiedliche Klientinnen und Klienten hast sozusagen, auch das Thema Ernährung ja gestreift zumindestens, oder du hast es gesagt, dass du, wenn gewünscht, wenn nötig, da ja auch gewisse Impulse gibst. Was für eine Rolle spielt Ernährung bei dir in deinem ganzheitlichen Programm sozusagen? Also nimm uns mal mit, was du da den Leuten vielleicht so mit an die Hand gibst.
Ja, also ich denke, die Ernährung ist generell, egal ob Läufer oder Nichtläufer, ein ganz zentraler Baustein zu Gesundheit. Wir sehen es ja auch jetzt in der ganzen Infektzeit, ja. Du bist ja auch ein bisschen geplagt. Natürlich, Kinder in der Kita ist immer eine intensive Zeit, aber auch sonst, links und rechts, hört man ja von vielen, die damit zu tun haben, egal ob Sportler oder eben auch nicht. Ich denke, die Ernährung ist ein ganz elementarer Baustein. Wir wissen sehr viel inzwischen ja auch über das Darmmikrobiom, darüber, wie da unser Immunsystem ja mitgesteuert wird. Wir wissen sehr viel über die richtige Nährstoffverteilung, die bei jedem natürlich individuell auch ein bisschen verschieden ist. Deswegen bin ich keine, die sagt, du musst das oder du darfst nicht jenes, sondern für mich ist eine ausgewogene, gesunde Ernährung die dir gut tut, die am besten intuitiv stattfindet. Das heißt eigentlich schon auch eine Ernährung, wo du auf deinen Körper hörst und sagst, Mensch, ich habe ein Interesse oder Lust auf das eine oder das andere und dann sollte man das auch essen. Aber wir haben halt die Intuition oft verloren, auch aufgrund von Stress, aufgrund von Schlafmangel, aufgrund von zu vielen Kohlenhydraten zum Beispiel, weiß man ja auch. Wer mit einem Toastbrot mit Nutella oder mit Honig startet, der hat einfach schnell wieder Hunger und wird vermehrt über den Tag auch kohlenhydratreich essen. Und deswegen die Intuition zurückzuerlernen und einfach ein generelles Grundwissen über Ernährung sich anzueignen, denke ich, ist für jeden gut. Und gerade wenn es dann natürlich nochmal spezifischer ums Laufen geht, hat die Ernährung einen wahnsinnigen Einfluss auf die einzelne Trainingseinheit, auf die Anpassung auf eine Trainingseinheit und letztlich natürlich auch auf unser Immunsystem. Und im Wettkampf allemal ist die Ernährung ganz zentraler Baustein. Genau. Und deswegen habe ich in meinem Online-Coaching-Programm, das sind ja im Grunde 5 unterschiedliche Programme für unterschiedliche Zielgruppen, also für die 5 Kilometer, 10, für die Halbmarathon- und Marathonläufer, einen sehr großen Blog über das Thema Ernährung. Wir haben wahnsinnig viele Rezepte, aber eben auch sehr viele informative Videos, wie eben eine ausgewogene Ernährung aussehen kann und dann sehr spezifisch eben auf gewisse Zeitpunkte eben auch bezogen dann. Also wie ernähre ich mich vor dem Laufen? Was nehme ich mit? Was mache ich, um meine Regeneration zu unterstützen? Und wie ernähre ich mich im Wettkampf? Genau.
Also das Thema ist ja, wie soll ich sagen, auf der einen Seite religiös besetzt und auf der anderen Seite brutal vermint, um das mal jetzt militärisch auszudrücken. Weil ich ja im Prinzip in jeder Zeitung, egal ob es die Motorsportzeitung ist oder ob es der Apothekenbote ist, lese ich ja etwas über Ernährung. Und was da steht, ist zu wahrscheinlich 90% Abnehmen orientiert. Ja, es ist immer Abnehmen. Ja, es ist immer Abnehmen orientiert. Das heißt, ich starte ja gleich in das Thema Ernährung mit einer Problemstellung. Also gar nicht mit, hey, was ist denn eigentlich geil an Ernährung und einer guten Ernährung oder einer vernunftorientierten Ernährung, sondern gleich, okay, ihr seid alle zu fett, ja, ihr müsst abnehmen. Also es ist gleich eine Problemlage, die ein Entree ist, in diese Fragen, was, wie, wann, wo, überhaupt zu starten. Ich finde das ganz problematisch, weil ich auch ganz viel erlebe, dass Menschen, die sich eben auch mit Sport, mit Leistungssport, mit Verbesserungen in ihrem eigenen Leistungsbereich befassen, unfassbar viel unterschiedliche Dinge lesen. Und wenn man mal so quer liest, dann weiß man spätestens nach dem 5. Artikel nicht mehr, was richtig, falsch oder irgendwie sein sollte. Aber überhaupt keine Struktur mehr haben in dem, was sie essen. Und das geht ja mit dem Einkaufen los. Ja, weil ich muss ja beim Einkaufen anfangen, darüber nachzudenken, was ich überhaupt machen will. Ja, weil wenn ich zu Hause stehe, dann habe ich ja nur das, was ich eingekauft habe im Zweifel. Ja. Oder ich bin halt auf eine Kantine angewiesen, dann wird es nicht einfacher. Ja, aber auch da hast du ja, ne, klar, die normalen Sachen, aber dann ist ja auch immer so, sind ja immer so, ne, fitnessorientiertes Essen. Ja, so ne, pseudo-gesund Essen. Und das orientiert sich wieder an Abnehmen. Ja. Wie erlebst du das?
Ich glaube, das ist immer dieses Polarisierende. Ja. Das muss ja, also sehr häufig, meine Negativschlagzeilen sind, werden viel mehr gelesen als Positivschlagzeilen. Ich glaube, das liegt in der Natur der Sache. Und natürlich, es gibt viele, die das Thema Abnehmen für sich als großen Punkt haben. Sehen wir in unserer Gesellschaft, dass sehr, sehr viele sehr, sehr übergewichtig sind oder auf jeden Fall nicht mehr im Normalgewicht unterwegs sind. Und wir auch wissen, welche Volkskrankheiten aufgrund von schlechter Ernährung und auch Bewegungsmangel entstehen. Und deswegen erreicht es natürlich viele Leute. Das Problem ist, die lesen das vielleicht, aber viele kriegen nicht den richtigen Zugang dazu. Wie du sagst, das ist eigentlich eine Negativschlagzeile. Und das Ziel wäre ja auch, und das ist auch mein Ansatz in meinem Programm, genauso wie beim Training, eine mündige Person zu bekommen, Wissen zu haben, Handlungsbeispiele auch zu bekommen und dann auch selber aber zu spüren, weil Ernährung ist wie beim Training. Wir sind wieder, ich brauche keine Uhr vielleicht zum Laufen, sondern ich soll selber spüren. Und das Gleiche ist, wenn mich jemand fragt, kannst du Ernährungspläne schreiben? Ja, kann ich, mache ich aber nicht. Also ich bin überhaupt kein Freund von starren Ernährungsplänen, weil ich denke, dass die Ernährung viel mehr ist als nur, da steht auf dem Blatt Papier, die Leni hat gesagt, ich soll morgens, mittags, abends das oder das essen. Das ist aber nicht das, was die Person vielleicht braucht, weil jeder ist anders. Jeder muss für sich selber auch kennenlernen, was tut mir gut. Und wenn mir jemand sagt, ich mag aber keinen Kefir, dann ist das völlig okay. Du kannst natürlich probieren, vielleicht magst du ihn, aber wenn du danach Bauchschmerzen hast, dann ist es vielleicht auch nicht das richtige Lebensmittel für dich. Ja, also ganz generell, geh mal in die Kantine heute Mittag und alle, die jetzt hier heute zuhören, geh in die Kantine oder mach dir dein Mittagessen und dein Abendessen und danach spürst du mal rein, wie es dir geht. Und wenn du nach dem Mittagessen merkst, ey, ich bin total müde oder ich habe so ein, boah, mir ist der Bauch so schwer, dann hast du einfach das Falsche gegessen oder zu viel. Aber wirklich mal reinzuspüren, was macht das Essen mit mir? Das ist so wichtig, weil nur so kannst du lernen, was du wirklich brauchst und auch deine Ernährung anpassen. Und deswegen bin ich gar kein Freund von starren Plänen oder starren, du musst jetzt irgendwie Intervallfasten machen, 16:8 oder ähnliches. Du musst für dich rausfinden, was dir persönlich gut tut. Und da ist Bewegung, und jetzt sind wir wieder beim Laufen, das Allerbeste. Weil Laufen hat einen großen Einfluss auf unser Hormonsystem, auf unseren Stoffwechsel und letztlich auch auf unser Essverhalten. Und deswegen setze ich das Ganze auch immer zusammen.
Also das finde ich schon mal spannend, weil man kommt ja nicht umhin, wenn man mal einkaufen ist, Ralf hat es ja vorher schon gesagt, dieses riesen Zeitschriftenregal, kurz bevor man irgendwo Richtung Kasse kommt. Da gibt's, ich sage es nicht nur in den, also gar nicht unbedingt nur in den Sportzeitschriften, auch in diesen ganzen, ich will auch nicht nur sagen, nur Frauenzeitschriften, aber grundsätzlich der Tenor ist ja oft gleich so, gerade vielleicht auch zum Jahresstart und genau jetzt loslegen, Ernährung umstellen, abnehmen etc. Aber das ist auch, weil wir natürlich so drin aufgewachsen sind und wahrscheinlich gibt es auch Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht da abgerutscht sind, was ihre Ernährung anbelangt, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, ich habe es schon immer so begriffen, dass wenn du deinen Körper forderst, du musst ihm ja auch was geben, was er verwerten kann, was er verbrennen kann, was dich bestmöglich irgendwo mit Energie versorgt oder dass du auch überhaupt diese Trainingseinheiten auch regenerieren kannst. Deswegen gleichzeitig, wenn es gibt, also das ist ja total legitim, dass jemand sagt, ich laufe jetzt nicht nur, weil Laufen mich glücklich macht, ich laufe nicht nur, weil ich irgendwelche sportlichen Ambitionen habe, Bestzeiten angreifen möchte, was ja auch ein total legitimes Motiv ist, sondern es gibt ja auch Leute, genau wie wir schon gesagt haben, die wollen einen Sport ausüben, der ihnen bestenfalls Spaß macht, aber auch zum Abnehmen. Also würdest du sagen, weil es gibt ja, oder gerade auch auf sozialen Medien, finde ich, gibt es ja schon auch viel so shady Leute, die ja irgendwo so mit Kalorien, gerade in der Pumper-Szene vielleicht noch ein bisschen mehr mit Kaloriendefizit und solche Sachen arbeiten. Ich fand immer, wenn du es schaffst, einen Sport zu finden, der dir Freude macht und da eine Routine für dich etablieren kannst, ob das jetzt zweimal in der Woche ist, dreimal oder viermal, ist wahrscheinlich egal. Ich habe eher die positiven Effekte gemerkt, wenn jetzt jemand vielleicht auch sagt, ich möchte eben ein paar Kilo verlieren, durch aktiv sein und Energie sozusagen da ja auch loswerden, weil das, wie du schon gesagt hast, war ein wichtiger Punkt, ja auch den Stoffwechsel anregt und Hormonsystem natürlich unterstützt. Und ich glaube, das ist ja dann irgendwann auch so ein positives, es verselbstständigt sich ja ein bisschen, wenn du diese Regelmäßigkeit schaffst, der Stoffwechsel wird höher, du hast wieder Lust, mehr Sport zu machen und so weiter, dann passiert das ja fast schon von alleine. Manche haben ja den Schritt, die gehen erst über, ich möchte abnehmen, ich muss jetzt irgendwo beim Essen mich einschränken und ach ja, vielleicht wird es noch schneller gehen, wenn ich dann noch versuche, irgendwas zu machen. Ich gehe auf den Stairmaster im Fitnessstudio, keine Ahnung. Also du stehst schon auch eher dafür, dass du sagst, eher Bewegung etablieren und Ernährung dahingehend umstellen, dass es, also klar, wir wissen ja alle, Limo kann man, glaube ich, weglassen, nicht, dass man jetzt keine Süßigkeiten mehr essen darf, aber vielleicht auch da kann man am ehesten mal den vielleicht Rotstift ansetzen, wenn man da sagt, man möchte sich ein bisschen optimieren. Für dich ist auch eher Ernährung wichtig, um Bewegung zu unterstützen oder zu ermöglichen?
Boah, ich denke, das eine geht mit dem anderen einher. Also ich würde jetzt gar nicht priorisieren, sondern ich meine, wenn wir jetzt sagen, okay, es geht ums Abnehmen, dann immer beides kombinieren, Energieverbrauch anregen. Manche sind vielleicht vom Gewicht her noch so, dass sie erstmal laufen, joggen gar nicht können, ja, sondern dann eben, wie du sagst, eher auf den Stairmaster gehen oder walken gehen oder ähnliches. Aber Bewegung und Ernährung gehören immer ganz eng zusammen. Das eine und das andere unterstützt sich, egal ob du jetzt Einsteiger bist oder Leistungssportler, ob du Halbmarathonläufer bist oder 5 Kilometer laufen möchtest. Spätestens, wenn man mal eine negative Erfahrung gemacht hat, also vielleicht kennst du das auch, irgendwie man hat zu viel gegessen, geht dann aber doch zum Training, hat dann Bauchschmerzen oder man kommt zurück, hat überhaupt keinen Hunger, fühlt sich irgendwie, ja, macht erstmal easy oder hat nichts zu essen und dann später hat man total den Heißhunger. Also ich finde, das sind alles so Erlebnisse, die einem auch zeigen, wie eng natürlich Bewegung und Ernährung auch verknüpft sind und wie groß der Einfluss von der Ernährung auf mein Training ist, im guten und manchmal auch im schlechten Sinne. Und das sehen wir auch zum Beispiel bei eben dann den ambitionierteren Läufern, die sagen, okay, ich bin im Marathon-Trainingsplan unterwegs und ich habe aber im Training nie einen Gel genommen und jetzt ist kurz vor Marathon und die überlegen sich, was mache ich eigentlich unterwegs? Dann fällt ihnen auf, sie haben das gar nicht trainiert, dass der Magen-Darm-Trakt weiß, wie man ein Gel verträgt und die kriegen dann im Marathon irgendwie Magenprobleme oder einen totalen Hungerast, weil sie zu wenig Kohlenhydrate dann unter Belastung aufnehmen oder aufnehmen können und dadurch eigentlich ihr tolles Marathonerlebnis eigentlich kaputt machen, dadurch, dass sie die Ernährung nicht mittrainiert haben. Und das meine ich, das hängt so eng zusammen, egal ob Anfänger oder Leistungssportler, Ernährung und Training sollte man immer auch gemeinsam sich überlegen. Und am Ende aber eben auch, jetzt sind wir wieder bei der Intuition, schon auch schauen, okay, wann brauche ich jetzt wirklich was? Also gestern zum Beispiel, ich habe meinen Longrun gemacht, ich habe eine halbe Stunde vorher eine Schüssel Porridge gegessen. Ich vertrage das, mich stört das nicht, für mich ist das super easy. Es gibt Leute, die sagen, ich bin um 6 Uhr aufgestanden, um 9 laufen zu gehen, weil wenn ich was essen soll vorher, dann muss ich so früh aufstehen. Oder laufe ich eigentlich nüchtern? Und das ist ja auch wieder so ein ganz großes Diskussionsthema, was ja früher bei uns total, ich sage jetzt mal, fast schon normal war. Ich bin super gerne nüchtern gelaufen, mich hat das auch gar nicht gestört. Dann wiederum in heutigen Studien wird dann gesagt, gerade Frauen auf keinen Fall nüchtern laufen, ist total schlecht, zerschießt den Hormonspiegel. Besonders bei Frauen, die natürlich eh schon an der Untergewichtsgrenze sind, kann das dann auch zu langwierigen anderen Verletzungen führen, eben auch ja den Stoffwechsel so kaputt machen, dass die Regel ausbleibt und ähnliches. Das heißt, da ist ein ganz neues, viel größeres Bewusstsein inzwischen da und es ist schon wichtig, da zu überlegen, okay, esse ich was vorher oder nicht und wie lange laufe ich und wie vertrage ich es eigentlich? Bin ich Mann oder Frau? Auch das.
Also das sind natürlich sehr gute individuelle Ansätze. Ich fürchte, die meisten wollen das nicht so hören, ja, sondern die haben lieber den fertigen Plan. Ja, weil das ist natürlich einfacher, wenn ich einen fertigen Plan habe, der mir sagt, das ist dein Leitfaden, ja, hangel dich bitte an dem entlang. Ob ich den jetzt genauso einhalte oder nicht, ist ja noch eine zweite Frage. Aber das ist natürlich viel einfacher, als zu sagen, okay, ich muss jetzt erstmal herausfinden, was mir gut tut. Und dann auch noch in so einem minenbelegten, komplexen Umfeld wie Ernährung. Wie mache ich das eigentlich, ja, das herauszufinden? Ja, du hast gesagt, spürt mal in euch rein. Das ist ja jetzt morgens schon nicht so einfach, weil morgens merke ich sowieso nicht so viel. Ja. Also was esse ich denn morgens? Ja, also was sind die Beispiele, die du dann gibst?
Ja, also ich denke, guter Punkt, den du da sagst, natürlich gebe ich eine Struktur und sage, es ist gut, wenn du morgens diese und jene Kombinationen isst. Und natürlich vermittelt man Wissen. Aber ob du jetzt am Ende des Tages sagst, ich nehme die Mandel oder die Walnuss, das musst du halt für dich entscheiden, was dir besser schmeckt und was auch für dich eben verträglicher ist. Oder ob du den Kefir nimmst oder lieber den Joghurt. Deswegen also da natürlich Beispiele zu geben. Zum Beispiel ist ein optimales Frühstück eines, was eben alle drei Makronährstoffe enthält. Das heißt Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße. Dabei fängt es ja bei vielen schon an, dass das Frühstück sehr häufig viel zu kohlenhydratlastig ist oder auch viel zu fettlastig. Ich sage jetzt mal, der holt sich das Croissant beim Bäcker oder der frühstückt seine Haferflocken mit ein bisschen Milch und einem Stück Obst zum Beispiel. Das ist jetzt partout nicht schlecht, aber wenn du in dieses Müsli, in die Haferflocken zusätzlich noch gemahlene Nüsse geben würdest oder von mir ist auch eine ganz normal, einfach eine kleine Handvoll Nüsse plus eben statt der Milch einfach Joghurt oder Quark oder Buttermilch nimmst, dann hast du einfach eine erhöhte Menge an Eiweiß, hast gleich deine gute Menge an ungesättigten Fettsäuren, bist entsprechend länger satt, hast deine Eiweißversorgung für den Tag schon mal gut angekurbelt und kommst damit auch bis zum Mittagessen viel besser durch, als wenn du deine Haferflocken mit Milch eben gefrühstückt hast. Also das meine ich, ja. Man muss da ein bisschen rausfinden, was ist die Menge für mich und wie kann ich da eben für mich einfach ein gutes Programm entwickeln. Ich zum Beispiel bin ein totaler Shake-Fan. Also mein Mann steht jetzt auch morgens auf und sagt so, also Frühstücken brauche ich jetzt nicht um 7:30. Den mache ich sehr häufig zum Beispiel so einen Smoothie. Da kommen Himbeeren rein, da ist eine Banane mit drin, da ist Buttermilch oder Quark dabei und eben Haferflocken und gemahlene Nüsse. Das nimmt er sich mit ins Office und dann frühstückt er halt um 10, dann wenn er hungrig ist. Und ich finde, zu lernen, dass man eben auch auf sein inneres Gefühl hört und nicht immer nur orientiert an gewissen Vorgaben, die eben sagen, du musst das oder du musst jenes. Oder Essen ist ja auch viel mehr als nur Essen, sondern ist ja auch irgendwo was Soziales und was im Miteinander. Deswegen ist es wichtig, da schon einfach auch zu gucken, okay, was passt für mich und was passt nicht. Und das Gleiche gilt übrigens, sorry, noch als Anmerkung für das Thema Veganismus oder Ähnliches. Wenn jemand sagt, ich bin Veganer, völlig fein. Jeder muss für sich auch seine richtige Ernährung finden. Ich persönlich finde vegane Ernährung zu einschränkend und ich finde, mir fehlt dann einfach auch was in meiner Nährstoffbreite. Und deswegen findet bei uns schon auch einmal in der Woche Fleisch oder auch und auch Fisch statt, aber eben in einer maximal guten Qualität, in der Bio-Qualität, sodass man weiß, okay, es ist lieber einmal richtig als eben dreimal in Anführungsstrichen schlecht. Ja, aber für eine vielseitige, gesunde Ernährung finde ich zum Beispiel einfach ein gute ergänzende Lebensmittel. Aber kein Muss. Geht auch anders.
Also Frühstück ist aus meiner Beobachtung das umstrittenste, die umstrittenste Mahlzeit. Ja, weil da gibt es so krasse Unterschiede, die, glaube ich, viel größer sind noch als jetzt bei einem Mittag oder bei einem Abendessen. Sofern jetzt das Abendessen nicht nur aus Chips und Schokolade besteht. Das kann sicher auch mal vorkommen. Aber beim Frühstück teilen sich wirklich Völker. Ja, weil ich meine, erinnert euch mal kurz, so aus der Reiseerfahrung, wie unterschiedlich sich Menschen morgens ernähren. Jetzt mal so im globalen Trend gesehen, ja. Also von Fisch und also eingelegten Fisch und Gemüsen und so weiter, ja, China, Japan und so weiter, ja, sicher auch so Reisgeschichten. Bei uns ja ganz andere Herangehensweise, in Italien wieder ganz andere Herangehensweise. Ja, also erstmal sagt man ja bei Italien, okay, diese mediterrane Ernährung ist ja grundsätzlich gut, also mit viel frischen Gemüsen, mit sicher auch Fisch und Fleisch, aber auch eben eher im frischen Bereich, plus die entsprechenden Kohlenhydrate, viele Öle dazu und so weiter und so weiter. Aber morgens machen die natürlich was ganz anderes, ne? Ja, da ist es ein Cappuccino. Ja, Philipp erhebt direkt seine Kaffeetasse. Ja, die mag.
Ich habe leider kein gefülltes Croissant hier.
Ja, das wäre schön. Genau, gewesen, ne? Dazu, aber. Nee, tatsächlich, weil du vorhin Mandel gesagt hast, fiel mir gleich wieder ein. Die Italiener machen ja oft morgens wirklich nur ein Cappuccino und ein Cantuccini dazu. Die tatsächlich in der Regel ganze Mandeln da drin haben. Ne? Also das klingt immer so nach einer Süßigkeit. Vom Grundansatz her, wenn man das mal einmal zerlegt in die Inhaltsstoffe, ist das nicht so schlecht. Ja, das muss man, das ist sicher ein bisschen viel Zucker jetzt in, sagen wir mal, in der Idealkombination. Ja, aber ein Cappuccino mit zwei Cantuccini ist nicht das schlechteste Frühstück. Ja, wenn da entsprechend nachher noch die anderen Sachen da drauf kommen, was aber ja passiert in einer mediterranen Art, sich zu ernähren. Aber spannend finde ich, dass das so extrem unterschiedlich ist, wenn man einmal auf die Welt schaut. Ja, wahnsinnig unterschiedliche Herangehensweisen in der Gestaltung des Frühstücks, also der ersten Mahlzeit, also der initiierenden Mahlzeit. Ja, das sind natürlich schon auch dann die Fragen, wann habe ich eigentlich das letzte Mal davor etwas gegessen? Ja, weil da sind wir ja gleich nochmal bei diesem Thema, also Fasten ist noch eine andere Herangehensweise, aber das spielt da schon rein. Ja, also wann habe ich das letzte Mal davor etwas gegessen? Wie lange habe ich meinen Körper ohne Ernährung arbeiten lassen? Ne? Mhm. Und das ist ein wichtiger Teil dessen, wie man sich ernährt. Also wie lange habe ich den dann da in Ruhe gelassen und arbeiten lassen? Und wann brauche ich auch wieder neue Energie? Ja, also ich würde immer sagen, ja, schönen Gruß an deinen Mann. Beiß lieber in irgendwas rein, bevor du dich der Cortisol-Dusche und der Stresshormone im Verkehr aussetzt. Ja.
Der Kaffee, der war natürlich schon längst.
Ja, ist ja klar, ne? Aber der regt ja eher den Erregungslevel an. Ja,
ja, ne? Ja.
Aber das finde ich ja wahnsinnig spannend, dass wir jetzt so als Menschheit extrem unterschiedlich reinstarten in den Tag.
Klar, sicherlich auch evolutionär, ja. Also in welcher Region man aufgewachsen ist, kommen wir auch wieder zum Thema Milch und Verträglichkeit von Laktose. Und das ist, was ich aber auch vorhin meinte, jeder hat einfach individuelle Bedürfnisse. Wir sind einfach, jeder ist einfach anders. Und selbst wenn ich das eine gut vertrage, heißt es noch lange nicht, dass der andere das verträgt. Also mein Sohn kam kürzlich morgens, da stand das Glas Rote Beete vom Vorabend, was wir irgendwie dann doch nicht verwendet haben, sagt er, oh Mama, ich will einen Rote Beete-Salat mit Zwiebeln und Tomaten und Feta zum Frühstück. Und ich so, Kali, bist du sicher? Er so, ja. Er will jetzt einen Rote-Bete-Salat. Dann habe ich ihm Rote-Bete-Salat mit frischer Zwiebel gemacht. Und er fand es sensationell. Und würde ich das meinem anderen Sohn anbieten, würde er sagen, boah, auf gar keinen Fall, morgens um 8, ich brauche irgendwie meinen Quark mit Nüssen und mit Apfelmus. Ja, also wir sind unterschiedlich und das müssen wir halt auch kennenlernen. Und wir dürfen uns auch nichts auferlegen lassen, nur weil der eine sagt, das ist gut, heißt es noch lange nicht, dass es für mich gut ist. Und so schwierig es vielleicht ist und so leicht es wäre, Ralf, zu sagen, das ist dein Plan, mach das und dann bist du für immer gesund. Diese Antwort gibt es nicht. Wir müssen selber mündig sein und selber uns auch unsere Erfahrungen sammeln. Aber wenn es ein paar Tipps geben würde, die ich geben würde, dann wäre das, versuch dich so vielseitig wie möglich zu ernähren. Das heißt, wirklich zu schauen, dass die Bandbreite an Lebensmitteln groß ist, dass in jeder Mahlzeit eben alle drei Makronährstoffe stattfinden, Kohlenhydrate, Eiweiße und gesunde Fette, also ungesättigte Fettsäuren, brauchen wir unbedingt für unser Herz-Kreislauf-System. Und dass in jeder Mahlzeit irgendetwas Buntes enthalten ist. Also so bin ich zum Beispiel aufgewachsen. Ich bin kein Nudelkind gewesen, sondern meine Mama war so die super Öko-Frau, was für uns als Kinder manchmal echt schwierig war, muss ich ehrlich zugeben. Ich meine, die Nudeln vor 25, 30 Jahren in Vollkornqualität waren echt übel. Von daher haben wir dann irgendwann auch gesagt, okay, wir machen Kartoffeln, das passt. Bei uns gab's fast kein Fleisch. Meine Mama war die Birkenstock-Trägerin, über die früher gelacht wurde. Und heute ist halt Birkenstock High-End-Premium. Aber so bin ich halt aufgewachsen. Wir waren immer draußen, wir haben im Garten unser Gemüse aus dem Garten auch geholt, was da war. Meine Mama war selber Ärztin. Wir sind einfach extrem bewusst aufgewachsen. Und als Kinder haben wir es manchmal echt gar nicht gern gehabt. Ich sag, wie es ist. Aber von heute betrachtet bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich mit so einer eigentlich bewussten und guten Ernährung aufgewachsen bin. Und trotzdem mache ich jetzt so Zwischendinger. Also ich habe auch gestern ein Video gepostet, da mache ich mir ein bisschen Ketchup über meine Kartoffeln mit Ei. Weil ich finde, alles, was in dem Extremmaß stattfindet, ist auch langfristig nicht motivierend. Und deshalb sage ich auch zu keinem, du darfst jetzt keine Gummibärchen mehr essen oder deine Schokolade oder dein mal ein Gläschen Wein. Ist ja nicht schlimm. Es kommt immer auf das Wann und wie viel an. Aber eben, da sind wir wieder zurück. Es muss, in jeder Speise solltest du schauen, dass was Buntes mit dabei ist, also ein Stück Obst oder Gemüse. Und wenn du es dann auch noch schaffst, eben regelmäßig auch mal Rohkost zu essen, also mal rohe Zwiebeln in deinen Salat zu nehmen, vielleicht auch dieses ganze Fermentierte, was ja momentan so hip ist, sage ich jetzt mal, also Sauerkraut, aber auch dieses Kimchi und Ähnliches. Wenn du das auch ab und zu mal mit einbaust, dann hast du auf jeden Fall auch gutes Futter für deinen Darm und dann wird's halt mit deiner Gesundheit besser laufen und sicherlich auch mit deinem Laufen. Ja, und dann hat man einfach weniger Stress. Und ich denke, einfach ein Bewusstsein zu entwickeln für eine breite, ausgewogene, möglichst saisonale Ernährung hilft uns auf jeden Fall.
Vielleicht haben wir noch kurz, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, was Ralf sagen wollte, ich schieb noch kurz ein, vielleicht haben wir noch kurz die Zeit, ja auch noch einen Abstecher zu machen in das Thema Fasten. Einfach deshalb, weil ich glaube, da vielleicht noch gar nicht so viel drüber bekannt ist oder vielleicht falsche Sachen mit assoziiert werden und jetzt gerade zum Jahresstart, das ja durchaus so eine Art Ritual fast schon ist, was jetzt immer wieder verstärkt ja auch gerne mal gemacht wird, zum Beispiel auch von dir, Leni. Ich habe es aber auch bei Mocky gesehen oder weiß von ihr auch, hat sie uns ja sogar gesagt, als sie zum Jahresende bei uns war, dass das jetzt wieder ansteht. Thema Fasten, wieso, weshalb, warum?
Also Fasten ist ja, ich meine, früher war es sehr etabliert, auch in gewissen Gesellschaftsgruppen ist Fasten sehr routiniert, dass man auch sagt, okay, einmal im Jahr wird einfach dieses Fasten oder sogar zweimal im Jahr umgesetzt. Unter Sportlern ist es gefühlt noch nicht so sehr angekommen, aber jetzt auch eben immer mehr. Ich persönlich habe in der Leistungssportzeit natürlich nie gefastet, auch als Frau, die damals eben auch vom Körpergewicht eher an der Grenze war, war das für mich kein Thema. Jetzt bin ich im unteren Normalbereich, sage ich jetzt mal. Man muss natürlich schon gewisse Voraussetzungen mitbringen, weil wenn man wirklich zu sehr an der Untergrenze ist, dann ist es einfach für den Körper extrem anstrengend und dadurch steigt dann auch so das ganze Thema mit eben hormonellen Problematiken, die sich auch nach sich, die es dann auch nach sich ziehen kann. Und für mich war es schon immer mal, dass ich gesagt habe, ich will das mal ausprobieren, weil als Ernährungsberaterin lernst du das natürlich in der Theorie, aber ich finde alles, was du in der Praxis lernst und machst und umsetzt, wie ihr jetzt auch als oder du als ehemaliger Leistungssportler, man kann viel anders oder ganz anders und viel intensiver über Themen berichten, wenn man selber auch mal erfahren hat. Das habe ich gesagt, ich will das unbedingt mal ausprobieren, um selber auch zu berichten, wie sich das anfühlt. Und dann habe ich das letztes Jahr im Februar mal probiert und dieses Jahr eben im Januar dann nochmal mit umgesetzt, auch weil mein Mann da gesagt hat, Mensch, lass uns das doch nochmal machen. Eigentlich war das doch ganz gut. Genau, also wie findet das Ganze statt? So dieses klassische Buchinger-Fasten ist das, was man so kennt. Das heißt, man fastet in der Regel für 5 Tage komplett, verzichtet man auf feste Lebensmittel, trinkt im Grunde nur sehr viel Wasser, Tee und eben auch so Gemüsebrühe. Wichtig vor dem Fasten, man muss es über 2-3 Tage einleiten. Das heißt, da reduziert man schon seine Kohlenhydratmenge, man reduziert seine Kalorienmenge, versucht eben auf schnell verfügbare Kohlenhydrate schon ein paar Tage zu verzichten. Und dann mit Einstieg dieses aktuellen Fastentages fängt man dann eben an, nichts mehr zu essen. In der Regel wird dann eben auch abgeführt mit Glaubersalz zum Beispiel, um den Darm noch mehr zu reinigen, um auch schneller in diese Ketose zu kommen, also in diesen Autophagie-Zustand, wo der Körper eben auf die inneren gespeicherten Energiequellen zurückgreift. Das ist ja das Ziel. Die Zellreinigung aufgrund von diesem mangelnden Energiezuschub, den du eben bekommst, versucht der Körper eben die inneren Speicher, sage ich jetzt mal, auch zu verwenden. Und das wäre so das Ziel vom Fasten. Und früher sagte man, dass eben dieses Abführen auch ganz relevant ist, um noch schneller in diesen Ketosezustand zu kommen. Heute gibt es da auch alternative Ansätze, wo eben auch gesagt wird, man versucht eben ohne dieses Abführen das Ganze umzusetzen, weil auch durch das Abführen teilweise auch gesunde Darmflora, gesunde Darmmikroben eben auch mit ausgeschieden werden. Und deswegen habe ich jetzt dieses Mal auch diesen Ansatz gewählt, das ohne das Abführen eben zu machen, was mir sehr gut getan hat. Ich habe aber am Vortag des Fastens eben auch nochmal intensiver trainiert. Das heißt, auch da meine Kohlenhydratspeicher nochmal verstärkt entleert, weil wir haben ja in unserer Muskulatur und unserer Leber einiges an Kohlenhydraten gespeichert. Und sobald du eben keine externen Kohlenhydrate zuführst oder externe Energie zuführst, nimmt der Körper erstmal das, was er gespeichert hat. Das heißt, die Leber wird entleert, die Muskelspeicher werden entleert. Und dann, wenn das alles mal frei ist, dann fängst du an, eben in diese innere Verbrennung zu kommen. Genau, das heißt, für viele dauert es 2 bis 3 Tage, um in diesen Ketosezustand zu kommen. Und innerhalb dieser Tage ist es schon auch erstmal anstrengend. Das heißt, einfach mal eben zu sagen, wenn ihr das jetzt hört, hey, cool, finde ich, klingt spannend, mache ich jetzt nächste Woche. Da muss man schon genau überlegen, passt es in meinen Alltag rein? Wie sieht es mit meinem Training derzeit aus? Jeder, der einen strukturierten Trainingsplan hat, sollte nicht nebenbei fasten. Also bevor man mit einem Trainingsplan startet, kann man das gerne machen. Nebenbei weiter trainieren nach Plan macht keinen Sinn, meiner Meinung nach. Genau. Und dann kannst du dir eben über diese 5 Tage mit Gemüsebrühe, Kräutern, Kräutertees, Kräutersäften, also Mocki und ich haben ja mit so einer Kräuterkur quasi das unterstützt noch. Da trinkst du jeden Tag 6 250 Milliliter Fläschchen mit so Kräutersäften. Die enthalten insgesamt 300 Kalorien, 300 bis 400 Kalorien bis 500 ist so eine Grenze, die du eben zu dir nehmen solltest, um maximal zu dir nehmen solltest, um in diese Ketose zu kommen. Genau. Mhm. Ja, also es ist anstrengend. Ich würde nebenbei jetzt nicht bewusst viel trainieren. Man muss dem Körper Zeit geben, sich darauf eben einzulassen. Man braucht ein bisschen mehr Ruhe. Viele Leute frieren auch sehr stark, weil man eben auch erstmal ja keine Energie hat. Und dann darf man aber natürlich und soll man das Ganze auch mit Bewegung unterstützen. Also leichtes Spazierengehen, vielleicht ein leichtes Läufchen machen, aber nicht intensiv belasten. Ein bisschen Yoga, Meditation. Fitness kann man ein bisschen drumherum machen. Und nach den 5 Tagen, also in der Regel ist es dann 5 bis vielleicht sogar 7 oder auch 10 Tage, fängt man dann ganz langsam wieder an, sich an das Essen zu gewöhnen. Auch das ist ein wichtiger Teil von diesem Fasten, also Vorbereitung, Fastentage selber und dann eben auch wieder das Zurückkommen ins normale Essen.
Und dann stellt sich ja mir die Sinnfrage, was hast du dann davon danach?
Genau, also das Ziel ist es ja, dass du wirklich so, ja, in dieses, ich sag mal einmal, wir müssen unterscheiden, körperliches und mentales Ziel. Also körperlich möchtest du in diese Autophagie, also dass deine Zelle sich mehr reinigt, du möchtest, dass der Darm sich, ich will jetzt nicht sagen erholt, aber dass du eben, ja, mal eine komplette entlastest, kann man wahrscheinlich am besten sagen, gutes Wort, genau. Und ja, dass du dich danach einfach so ein bisschen gereinigter fühlst. Für viele ist es schon auch der Moment, wo man sagt, okay, ich kann mal so diese 2-3 Kilo, die ich vielleicht über Weihnachten auch zugenommen habe, in dieser Zeit auch wieder abnehmen, auch wenn man da natürlich ein bisschen vorsichtig sein muss, weil das, was du am Ende abgenommen hast, faktisch auf der Waage, es ist ja nicht gleich alles Körperfett, sondern eben auch das, was die Entleerung in deiner Muskulatur und Ähnliches eben auch mit sich zog. Aber für viele ist es auch der Einstieg zu einer neuen, bewussteren Ernährung, um einfach nochmal mehr zu reflektieren und danach auch in eine bessere Routine zu kommen. Das sind jetzt so die körperlichen Faktoren und die mentalen Faktoren finde ich eigentlich mindestens so wichtig. Also ich finde, es ist schon echt hart, nichts zu essen, ständig dem aber irgendwie auch ausgesetzt zu sein. Also die Kinder essen, meine Kinder haben Pfannkuchen gefrühstückt oder ich musste den Abendessen machen und so weiter, dem zu widerstehen, ist schon auch eine mentale Herausforderung, die ihn aber, glaube ich, auch stark macht. Und vielleicht werde ich das eine oder andere Mal beim Wettkampf wieder dran denken, wenn ich keine Lust mehr habe, dass ich das beim Fasten ja auch durchgezogen habe und dass man es auch schaffen kann, wenn man es wirklich will. Und ich denke schon, ja, es sind schon so Faktoren, die da auch mit reinkommen und eben dieses neue Bewusstsein auch wieder zu entwickeln für sich und seine Ernährung, finde ich sehr, sehr wichtig und sehr nachhaltig. Wir haben eben auch in unserer WhatsApp-Gruppe von meinem Online-Coach haben wir zu 15 parallel gefastet und es war echt eine mega Unterstützung und super spannend, wie da jeder so seine Hochs und Tiefs, wie du es vorhin auch schon sagtest, so durchlebt hat. Aber am Ende sind eigentlich alle super gestärkt daraus hervorgegangen.
Weil du, habt ihr denn schon mal gefastet? Gerade gesagt hast, nochmal ganz kurz vorher, Kinder nicht fasten lassen.
Nee. Na, auf gar keinen Fall. Nee, Kinder dürfen niemals fasten. Also die sind ja im Aufbau, die sind in der Entwicklung, die sind im Wachstum. Kinder dürfen auf gar keinen Fall fasten. Meine Kinder sagten im Spaß so oder der Große auch, oh, er will das auch mal probieren, aber natürlich nur. Ja, also das macht überhaupt keinen Sinn, niemals. Auch Schwangere sollten nicht fasten, Stillende und auch kein Leistungssportler. Dafür ist einfach die Energie nicht da. Vielleicht in der Off-Season kann man das mal machen. Und auch alle, die jetzt eben einen strukturierten Plan verfolgen. Fasten ist super anstrengend. Und ich sag's auch so, wie letztes Jahr zum Beispiel, da hatte ich schon dann auch einmal so eine Phase im Sommer, wo ich dachte, okay, jetzt kriegen wir unser drittes Kind. Das wollten wir eigentlich nicht, weil der Zyklus sich halt total zerschossen hat. Und zum Glück hat sich das nach 4 Monaten wieder reguliert. Aber da kommt man doch wieder an den Punkt. Klar, ich meine, ich bin jetzt mit meinen 53, 54 Kilo bei 1,69. Das ist mein Gewicht, was ich halt habe, egal ob ich laufe oder weniger laufe. Aber beim Ende dieses Fastens war ich halt bei 51 Kilo und ich fand es aber damals mega spannend. Mich hat das auch nicht gestört. Ich habe durch meinen Marathonstoffwechsel ging es mir nie schlecht in dieser Fastenzeit. Ich hatte wirklich auch Energie, ich habe mich wohlgefühlt und es hat mir voll gut gefallen. Aber ich glaube, ich habe es einfach zu lang gemacht. Ich habe dann eher 6,5 Tage gefastet und auch sehr konsequent es dann gemacht, weil ich dachte, das muss jetzt durchziehen. Und dieses Mal habe ich so ein paar Modifikationen gemacht. Also ich habe zum Beispiel schon jeden Tag auch ein paar Mandeln gegessen. Die haben wenig Kohlenhydrate, aber eben auch ein paar Fettsäuren. Das heißt, ich kam nicht so ganz in diesen krassen Mangel, aber ich habe trotzdem diesen reinigenden Prozess gehabt. Und dieses Mal bin ich auch gefühlt viel schneller wieder in eine normale Regulierung gekommen. Also ich werde in einem halben Jahr dann berichten, wie wie sich dieses Mal die Nachwirkungen so zeigen. Genau. Aber es ist wirklich eine super spannende Erfahrung. Ich kann es jedem empfehlen, das mal auszuprobieren. Aber man muss es wirklich gut vorbereiten und sinnvoll dann eben auch umsetzen mit bisschen Struktur und auch Wissen. Da sind wir wieder beim Thema. Nur mal eben geht das nicht. Ja.
Nee, ich habe noch nicht gefastet. Ich habe da bisher für mich keinen, wie soll ich sagen, attraktiven Ansatzpunkt gesehen, warum ich das machen sollte.
Das hast du jetzt sehr schön ausgedrückt.
Ja, nun, das ist ja der Punkt. Ja,
aber irgendwie spannend wäre es doch schon mal, ob man das auch schafft, ne? Weil das ist ja schon so ein Ding, ich glaube, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich glaube, für mich wäre das einfach, mental wäre das, glaube ich, schon, also, oder ist es wahrscheinlich einfach hart, dass du 5 Tage überlegst, ich nur flüssig sozusagen sich zu versorgen, stelle ich mir schon herausfordernd vor, auf jeden Fall auch.
Ich habe ja einmal in der akuten Krebsphase da fast 20 Kilo abgenommen. Da ist relativ wenig, wo ich sage, das brauche ich dringend. Also eigentlich nichts, um genau zu sein. Ja, also das, gut, das war natürlich ein viel längerer Zeitraum. Eher so 3 Monate, ja, obwohl, ne, das waren so 6 Wochen. 6 bis 8 Wochen waren das. Was natürlich noch viel radikaler dann ist, ja, was ja auch jetzt nichts mehr mit Gesundheit oder so zu tun hat oder auch kein Fastenansatz ist in dem Sinne. Aber das verbinde ich halt schon auch relativ stark damit, jetzt vom Kopf her. Deshalb habe ich den Punkt nicht.
Klar, nee, verstehe ich. Aber deswegen, da man muss sich davon lösen, dass es jetzt um Gewicht abnehmen geht, also sondern wirklich um dieses Thema Zellreinigung und auch mentale Thematik. Aber ich sehe jetzt schon bei vielen, die jetzt mitgemacht haben, die auch sagen, ja, also für sie war das wirklich ein totaler Gamechanger, was ihr Bewusstsein auch angeht und ihre Ernährung. Und zum Beispiel meine Schwester hat auch mitgemacht. Und die ist so eine, die ist eigentlich immer unter Spannung. Die hat 4 Kinder, die ist läuft schon auch ganz schön am Limit. Und sie sagt, das tut ihr voll gut. Also sie hat jetzt wieder total zu sich gefunden und ihre Ernährung jetzt auch total angepasst. Und die hat eigentlich wenig Zeit für Sport. Und für sie war das so die Initialzündung für, ich kümmere mich mal wieder ein bisschen mehr um mich. Und ich denke, das sind so Dinge, die beim einen so, beim anderen so sich eben auch äußern. Und ich bin jetzt keine, die sagt, mach das jetzt zu regelmäßig, aber so einmal im Jahr kann man das ruhig mal machen, wenn man es mit einer gewissen Struktur macht. Und dann sollte man aber eben auch schauen, dass man wieder in ein normales, gutes Essverhalten kommt, wo man sich damit wohlfühlt und eben wirklich auch Stärke draus zieht, weil eben Essen ist so viel mehr als nur Energieaufnahme. Ich finde, Essen ist auch so viel Genuss und deshalb verzichte ich auch gerne auf weniges, sagen wir mal so, sondern wenn man das eine eben auch zu sich nimmt, eine gesunde, ausgewogene Basisernährung hat, dann ist auch Raum für Spielraum, der auch heißt mal Süßigkeiten oder irgendwas drumrum. Aber auch da, ich bin kein Kalorienfreund, weil das vorhin auch sagtest, Ralf. Also ich finde, dieses Kalorienzählen lenkt völlig ab von dem aktuellen Genießen. Ja? Also Essen ist einfach auch Genuss und Wohlbefinden und das sollten wir uns auch gönnen. Und deswegen jeder, der Sport macht, der kann Essen auch nochmal anders genießen, weil man auch andere Bedürfnisse wieder entwickelt. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch kennt, dass man manchmal denkt, oh, ich habe so Lust auf, keine Ahnung, zum Beispiel so ein Steak oder von mir ist auch auf eine Essiggurke, auch wenn man nicht schwanger ist. Manchmal habe ich das Bedürfnis, sowas Salziges zu essen, das tut mir total gut. Und manchmal habe ich auch Lust auf eine Schokolade und es tut mir dann auch gut.
Ja, lustorientiertes Essen habe ich gar kein Problem mit. Das ist,
Solange es nicht immer so ist, aber ich glaube, die Lust...
Nee, weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht.
Was du brauchst.
Weiß ich gar nicht, nee. Also... ich versuche, deshalb habe ich das vorhin gesagt mit dem Einkaufen. Ich versuche schon beim Einkaufen zu fragen, wo habe ich jetzt Lust drauf? Ja, klar hat man auch einen Zettel, dass die Basics halt irgendwie da sind, ja. Aber ich gehe tatsächlich so durch einen Supermarkt, dass ich sage, worauf habe ich jetzt eigentlich Bock? Das hat dann eben auch oft mit jahreszeitlichen Folgen zu tun, also was gibt es jetzt im Gemüseangebot oder nicht, ja, weil sich das ja dann, finde ich, schon auch verändert. Also ich trinke zum Beispiel im Winter nur Rotwein und im Sommer schon mal eher auch einen Weißwein, ja, also da muss man ja auch lustorientiert drüber nachdenken permanent, ja. Aber ich kaufe schon auch so ein, dass ich sage, so worauf habe ich denn jetzt überhaupt Bock, ja, und dann auch oft...
Und was kaufst du dann, Ralf?
Das ist ja
also
total...
Also was würdest du denn kaufen, wenn du lustorientiert
einkaufst? Das ist ja total
kaufst
unterschiedlich.
Kaufst du dann Pizza und die Ravioli in der Dose oder kaufst du lustorientiert halt dann den Salatkopf und, keine Ahnung, eben das Stück Steak oder was ist dein lustorientiertes Einkaufen? Das ist ja die wichtige Frage.
Ja klar, aber Ravioli aus der Dose und Tiefkühlpizza sind ja keine Lebensmittel. Also das fällt für mich unter Füllstoff. Also das kannst du irgendwo, wenn du ein Loch in der Wand hast, kannst du das da reinstecken. Ja, aber das sind keine Lebensmittel. Ja, also solche Dinge aus der Dose essen wir gar nicht. Ne? Also nicht verwechseln mit Dosenfrüchten und Dosen zum Beispiel Bohnen oder Tomaten. Nicht verwechseln. Ja, ja?
Klar.
Ganz was anderes. Klar. Ja, teilweise haben eingedoste Tomaten, die werden übrigens direkt nach der Ernte eingedost, die haben höhere Nährstoffwerte als frische Tomaten. Ja, also nicht verwechseln. Okay. Nee, aber das ist eher daran orientiert, worauf ich jetzt Lust habe, was zu essen. Also das ist total unterschiedlich. Klar, das kann halt mal irgendwie ein Steak sein, aber das ist auch maximal einmal in 2 Wochen tatsächlich so, dass wir so Fleisch essen. Aber das kann auch sein, dass es Nudeln sind oder die frischen Kartoffeln oder irgendein Gemüse oder ich habe keinen Bock auf Gemüse und dann sind es halt irgendwelche Früchte oder es ist ein geiles Brot. Das ist total unterschiedlich. Aber das ist eben wirklich so, ich gehe dahin und überlege, worauf habe ich Bock? Ich lasse mich dann schon inspirieren, was da gerade rumliegt.
Aber du bist Profi.
Ja, das ist,
und
das ist genau das
der
ist
Unterschied,
ein Unterschied
zwischen dir und vielen anderen, weil du schon ein gewisses Bewusstsein hast für, also ich gehe auch lustorientiert einkaufen und trotzdem liegen da meistens dann irgendwie doch in der Menge eher gesunde Sachen, wie du sie jetzt gerade auch genannt hast, versus jemanden, der halt kein Bewusstsein dafür hat und auch kein Wissen darüber hat, für den ist halt lustorientiertes Einkaufen, der geht halt an andere Stellen als du.
Ich würde ungerne gesund benutzen. Weil das ja eine Abwertung von anderen Lebensmitteln impliziert. Es kommt ja immer darauf an, in welcher Menge ich etwas...
TK-Pizza ist nicht so viel, so viel dran,
ja,
dass man, glaube ich, jetzt
unbedingt ja gesagt,
als gesund bezeichnet.
Füllstoff. Ja. Ne? Das ist Füllstoff für die Wand. Ja. Aber wenn du zwei Hände voll Nüsse isst am Tag, dann ist es halt auch zu viel. Ja? Mhm. Wenn ich bestimmte Gewürze zu viel habe, dann sind die eben auch zu viel. Ja, wenn ich fünfmal in der Woche Nudeln esse, dann ist das auch zu viel. Also das ist jetzt nicht per se gesund oder nicht gesund, sondern die Gesamtkomposition macht ja auch nicht gesund oder ungesund, sondern macht eine bessere Versorgung mit Lebensmitteln aus oder eine schlechtere Versorgung mit Lebensmitteln. Wie jetzt zum Beispiel Vitaminkonzentrationen sind und so weiter und so weiter, das muss man sich genau angucken, ja, weil das ist ja, überall steht da drin, mit Vitamin C, ja, wird oft ja zugesetzt. Braucht kein Mensch zugesetztes Vitamin C, weil in einer normalen, sag ich mal, Grundernährung ist vollkommen ausreichend drin. Jetzt haben wir ja diese Proteinwelle, ja, Proteinjoghurts. Braucht kein Mensch, total überteuert, ja, reines Marketing, ja, Kartoffeln mit einem Spiegelei und Brokkoli, bessere Versorgung mit hochwertigen, ja, gut verbaubaren Proteinen könnt ihr nicht haben. Also ihr braucht nicht den Marketing-Kick, der euch erklärt, was ihr jetzt halt an gesunden Lebensmitteln, deshalb, weißt du, finde ich diesen Begriff gesund oder ungesund, den sollten wir lieber streichen aus diesen Empfehlungen, weil das nicht der Punkt ist. Ja, sondern du musst,
du musst eine
Gesamtbilanz hier haben, die unterschiedliche Nährstoffe abdeckt und die zu deinem Verbrauchsprofil passt. Ja, weil wenn ich mehr zu mir nehme, als ich verbrauche, werde ich zunehmen. Ja, und das ist vollkommen egal, ob es gesunde oder ungesunde Lebensmittel sind, sondern das ist die Bilanz, die ich habe. Ja, und dann muss ich mir an der einen oder anderen Stelle noch überlegen, ja, was gefällt mir, was passt zu mir, was vertrage ich gut, ne? Das hast du ja auch gesagt, viele Sachen verträgt der eine oder die andere halt einfach nicht so gut, ja, und dann sollten es halt nicht nur für die Füllstoffe für die Wand sein, die man isst, weil sonst wird es schwierig. Das war übrigens einer der stolzesten Momente, die ich jetzt als Vater so in den letzten 2 Jahren hatte, als meine Tochter, wo waren denn die? Achso, die haben Selbstversorgung gemacht bei einem Trainingslager. Ne? Da war sie 14, glaube ich, ja. Und dann haben die halt Ravioli aus der Dose gekauft, ja. Und dann haben sie die gemacht abends. Und dann hat sie probiert und hat gesagt, das hat ja furchtbar geschmeckt, konnte ich nicht essen. Das waren ja gar keine Ravioli. Da habe ich gesagt, yes. Meilenstein der Ernährung erreicht, nicht der Erziehung erreicht. Ja. Aber nochmal, ich bin so ein bisschen bei diesem gesund, nicht gesund. Das verteufelt mir zu viele Lebensmittel, ja. Weil,
nee, das wollte ich so nicht sagen.
Wir haben ja die Grundversorgung mit Gummibärchen vor einem Marathon oder vor einem Langdistanz-Triathlon hier schon ein paar Mal angesprochen. Das ist überhaupt kein Problem, ja, um entsprechend obendrauf auf eine Kohlenhydrat-Fueling, ja, das zu machen. Deshalb, das ist an der Stelle nicht ungesund, ja, sondern ich nutze.
Bis wann und wie viel?
Wann und wie viel, ja, und warum esse ich was an welcher Stelle des Tages, der Woche, des Jahres? Ja. Und Fasten übrigens, um da nochmal drauf zurückzukommen, hat ja im Rheinland nur ein Ziel. Das ist, wenn die Karnevalssaison wieder beginnt. Ja, und sie endet ja mit Aschermittwoch und da fängt das Fasten an, also das in der katholischen Tradition. Und bis dahin muss man sehr gut vorgearbeitet haben. Und das versuchen die dann alle, sehr gut vorzuarbeiten.
Ja. Nee, ja, lass uns bei vielseitig vielleicht bleiben. Also ich bin generell kein Fan von Schubladendenken und Kategorisierung in dem Sinne. Aber ich glaube, wenn man es schafft, auf eine vielseitige Ernährung zu kommen, die eben, wie du sagst, auch irgendwo saisonal und lustorientiert ist, wenn man das so sagen darf, dann hat man schon vieles, macht man schon vieles richtig. Und wir haben so viele Lebensmittel, die ganz natürlich sind, unverarbeitet sind, die alles enthalten, was wir brauchen. Wir brauchen keinen Proteinquark, der dann ja auch häufig mit Süßstoff oder mit viel Zucker aufgefüllt ist, sondern kauf den normalen Quark und verwende den für dich. Ja. Und wie du sagst, Kartoffel und Ei, Kartoffel und Quark, die biologische Wertigkeit wird dadurch um ein Vielfaches erhöht, weil dadurch ja die Aminosäuren sich quasi so gut ergänzen, dass wir sogar noch mehr Eiweiß aufnehmen können, als wenn wir eben nur die Quark essen oder nur die Kartoffeln mit viel Abstand dazwischen. Das heißt, auch da die Kombination von Lebensmitteln macht es auch aus. Und die Vielseitigkeit, glaube ich, ist der größte Schlüssel zu eben zum Erfolg. Und vielleicht auch da wieder das Thema Darm eben auch. Ich glaube, wenn wir es schaffen, diese antioxidativen Lebensmittel, diese ungesättigten Fettsäuren, aber eben auch diese Rohkostlebensmittel immer wieder zu essen, dann tun wir auch Gutes für unseren Darm, fermentiert Kefir und Ähnliches. Und das ist ja auch ein wichtiger Baustein, um zum Beispiel auch Probleme beim Training und beim Wettkampf zu vermeiden. Es plagt ja sehr viele das Thema Bauchschmerzen auch unter Belastung. Und da ist es auch wichtig zu überlegen, wie kann ich über meine generelle Ernährung, meine Verdauung positiv anregen, um eben auch da die Leistung besser umsetzen zu können und eben auch nicht zu säurelastig eben zum Beispiel über die Ernährung unterwegs zu sein.
Komm, ich gebe euch noch ein kleines Goodie, ja, vielleicht so als Abschluss, ja.
Bin gespannt.
Das Spezialfrühstück, ja, für Götter, ja.
Aha,
schieß los. Reden wir jetzt für, also sportliche Götter oder entspannte?
Das kannst du dir jetzt aussuchen, okay. Ja. Es ist tatsächlich eine Spezialität ist jetzt schon zu hoch, ja. Es ist auf jeden Fall, in bestimmten Teilen Italiens wird das halt als Frühstück genommen. Ihr nehmt am besten selbstgebackenes Toastbrot, ja?
Mhm. Mhm.
Das toastet ihr schön kross durch, ja? Dann kommt da Olivenöl drüber, ja?
Mhm.
Und oben drüber Honig.
Okay.
Auf das Olivenöl.
Auf das Olivenöl Honig. Ja.
Klingt auf jeden Fall schon nach einer wilden Mischung.
Ja, ja, okay. Aber wie gesagt, ich suche gerne auch bis nächste Woche noch raus. Es gibt natürlich einen
Wie das heißt?
Ja,
das
einen italienischen Namen dafür. Ich habe das tatsächlich aus einem Spezialitätenkochbuch für italienisches Essen, das jetzt hier nicht aus Pizza oder Pasta besteht, sondern wo viele regionale Besonderheiten der italienischen Küche, die extrem vielfältig ist, aufgeführt sind, und da war das drin und ich fand das ganz spannend und ich mag das sehr gerne.
Okay, ne? Na dann werde ich das mal probieren. Klingt auf jeden Fall gut.
Absolut. Ne? So könnt ihr ganz entspannt in euren Morgen rein surfen. Ne? Mit so ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Toastbrot, ja. Dazu, keine Ahnung, also meistens trinke ich ja
gleich zweites Frühstück
Ingwer-Tee morgen, ja, zweites und drittes. Mein Magen knurrt schon, weil wir die ganze Zeit über Ernährung reden.
Haben Sie denn heute schon gefrühstückt, Ralf, vorher? Ich hoffe schon.
Ja, oder? Ja, habe ich schon.
Erwartbar, dass es eine Marathonfolge wird.
Absolut, wusste ich ja vorher und habe gedacht, okay, kann ich auf gar keinen Fall ohne Ernährung rein. Heute gab es selbstgebackene Frühstückscones mit Cranberries, da drüber etwas Margarine und Pflaumenmus.
Okay, nicht schlecht.
Also die habe ich jetzt nicht jetzt gebacken, sondern die sind von Samstag, glaube ich. Okay. Aber gehen noch sehr gut. Ne? Und ich muss sagen, sie sind mir gut gelungen, weil normalerweise werden Scones, die ich mache, so hart, dass ich die am Montag dann zum Loch in die Wand werfen benutzen kann. Aber die sind okay. Und ich habe hier noch ein halbes liegen. Vielleicht könnten wir jetzt mal aufhören, dass ich das essen kann.
Ja, mega. Leni, wir sagen vielen lieben Dank. Wir werden wahrscheinlich, wenn wir noch ein Intro machen, auf eine 2-Stunden-Folge zusteuern, schätze ich mal.
Na gut, aber ihr Lieben, ne, wir hatten uns ja, ne, für euch zu Hause nochmal kurz, wir hatten uns ja vorgenommen, lasst uns doch mal ein bisschen über Ernährung sprechen mit der Leni, weil, ne, ihr habt das ja gehört, das ist alles super spannend, über Fasten und so weiter. So, dann haben wir eine Stunde gesprochen und hatten noch kein Wort über Ernährung gesprochen.
Das So ist es. Ich habe vorhin auch mal auf die Uhr gedacht. Wahnsinn. Ja. Aber es, hoffen wir, dass die Zuhörer richtig viel mitnehmen konnten. Das wäre doch das Wichtigste.
Absolut. Und es ist jetzt auch so, wir befinden uns ja so in, ja, wie soll ich sagen, der Vorbereitung auch auf die ersten Frühjahrshighlights. Egal, ob das jetzt ein Halbmarathon für manche ist oder ein Marathon. Das heißt, da geht es ja gerade wieder los. Und ich sehe das natürlich ja auch bei uns auf Instagram beim Podcast-Account, dass wir ja häufig bei Läufen markiert werden, wo ich wieder festgestellt habe, ja verdammt, die Folge war gar nicht lang genug. Also wenn ihr hier irgendwie über 2 Stunden rennt, ja, dann ist natürlich 90 Minuten zu kurz. Das ist uns schon bewusst. Deswegen haben wir gedacht, mit der Leni machen wir jetzt hier eine Plus-Minus-2-Stunden-Folge. Dann reicht das hoffentlich auch für eure, was auch immer, 25 Kilometer und länger Läufe. Nee, vielen lieben Dank dir einmal mehr für deine Zeit und für das spannende Gespräch. Wir werden natürlich in den Shownotes, also ich meine, wahrscheinlich folgt von uns eh schon jeder dir, aber für diejenigen, die das noch nicht tun, das solltet ihr tun. In den Shownotes verlinken wir einmal dein Insta-Account und auch dein ganzheitliches Trainingsprogramm werden wir da mit verlinken, sodass ihr das da relativ schnell auch auffinden könnt. Und du hast gesagt, Halbmarathon Berlin und Bamberger, wie heißt der genau, Weltkulturerbelauf?
Weltkulturerbelauf,
genau. Ja. Davor noch irgendwelche Wettkampfstationen, wo man dich treffen kann?
Barcelona-Halbmarathon werde ich nächste Woche laufen.
Nice, genau. Das ist geil, ja. Kann ich empfehlen.
Und ansonsten erstmal noch nichts in Planung. Man will ja nicht zu viel, aber ich denke, im Sommer werden wir uns bestimmt bei einigen Events nochmal sehen. Da freue ich mich auf jeden Fall.
In Barcelona, da gibt es auch so eine Spezialität. Jetzt habt ihr mich natürlich mit dem Essen, ne?
Ah.
Da sollte man aber vorher nach Möglichkeit nicht einen Hektoliter Rotwein trinken. Da hatte ein Kollege von mir mal schlechte Erfahrungen. Der wurde dann anschließend ziemlich grün im Gesicht und gelb und blau und grün und gelb und blau, weil ihm ein ganz klein bisschen.
Weil er am nächsten Tag Halbmarathon dann gelaufen ist?
Nee, er hatte ein bisschen Probleme mit dem Kalbsbries. Das ist sowieso was sehr Spezielles. Ja, kennt ihr das, Kalbsbries?
Ja, das ist aus.
Das ist ganz dünn geschnittenes Rinderhirn. Ja. Ja, das ist speziell. Ne? Also das ist
klingt
was,
wild
was Spezielles. Ja, aber man muss sich auch mal den speziellen Dingen.
Esse ich definitiv nicht vorher.
Würde ich dir auch nicht empfehlen.
Aber ich werde mal gucken. Würde ich dir auch nicht empfehlen. Und ob ich es danach dann essen kann,
lassen wir mal offen.
Auch noch nicht so genau. Genau. Ach, stark. Sehr schön.
Ja, mega.
Wir möchten alle Ernährungsgeheimnisse und die ganz speziellen, besonderen Rezepte ist ja schon zu viel, aber ne, Mahlzeiten, die Tipps, und die möchten wir alle von euch haben. Ne? Also wer noch ein paar coole Dinge hat, die keiner kennt, her damit, interessiert mich immer sehr, ne? Sehr, sehr gerne.
Finde ich auch super gut, genau. Ich möchte sie auch haben. Nehmen Sie auch in meinem Programm auf, wenn sie gewissen Ernährungsstandards und Geschmacksstandards gerecht werden, dann bin ich da immer offen dafür. Nee, auf jeden Fall. Super schön.
Gut. Ja. Großartig, dann bleibt uns nur, euch viel Spaß zu wünschen bei euren Läufen am Wochenende. Viel Spaß bei unserer Folge und dann hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.